begrüße Sie zur Vorlesung Klassiker der Spielegeschichte. Wir versuchen die Audioaufnahme. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, weil ich heute eine Menge Titel anspielen möchte und das führt dann bei der Aufnahme immer zu so merkwürdigen Lücken. Aber das schauen wir mal wieder, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir hier die Anwesenheitspflicht wieder einführen, wenn wir nicht aufnehmen können. Schauen wir mal. Also heute geht es um Shooter. Das ist so das Genre, was spielhistorisch sehr, sehr weit am Anfang liegt. Nicht ganz am Anfang, da fangen die Strategiespiele an. Also es wurde erst Nim gespielt, bevor auf Raumschiffe geschossen wurde. Aber in die öffentliche Wahrnehmung sind Computerspiele mit den Shootern gekommen. Insbesondere Space Invaders, was Sie hier sehen, aber es gab im Vorfeld auch schon andere Kleinigkeiten. Es ist so eine Mischung hier aus dem historischen Teil, also es überschneidet sich irgendwann. Sie werden das feststellen, dass wir in der Dienstagsvorlesung dann irgendwann in den Zeiten ankommen, die ich heute bespreche. Relativ bald schon, aber die Klassikervorlesung ist halt so ein bisschen, so immer so eine Zeitscheibe eines Genres entsprechend. Wir fangen in den 60ern an und arbeiten uns bis in die etwas modernere Zeit vor, während die Dienstagsvorlesung etwas gemächlicher hintreibt, dafür dann aber die Kontexte klar macht. Diese Vorlesung funktioniert, glaube ich, nur im Doppelpack so richtig gut. Man kann sie getrennt anhören, aber wenn Sie das volle Programm haben wollen, sowohl systematisch als auch historisch den Überblick über die Spielegeschichte zu bekommen, dann lohnt es sich, beides anzuhören. Deswegen nehme ich es auch auf, in der Hoffnung, dass es dann eben auch so genutzt werden kann. So, Shooter. Gibt es verschiedene Subgenres, die ich heute in der Reihenfolge mit Ihnen durchgehen möchte. Shoot'em-ups, Schmaps genannt. Das ist so der Einstieg auf Arcade. Da habe ich ja extra auch diesen Arcade-Controller mitgebracht. Shooting Galleries gibt es seit den 40ern und den 50ern. Also das sind mit irgendwelchen Lightguns. Da wollte ich was mitbringen, das wird aber nicht klappen, weil meine Playstation jetzt nicht ins Netz kommt und es ist alles richtig schwierig, so eine Lightgun heutzutage hier in den H2 zu transportieren. Aber ich kann Ihnen entsprechende Filme zeigen. First-Person-Shooter sind die bekannten, aus Film, Funk und Fernsehen bekannten Verderber der Jugend. Third-Person-Shooter kommen direkt hinterher, sind die Titel, die am bekanntesten sind, einfach weil sie medial so präsent sind. Und Tactical Shooters sind dann wieder völlig unbekannte, spezielle Formen von Shootern. So, Schmaps, Shoot'em-ups, werden wir jetzt folgendermaßen durchgehen. Ich erzähle Ihnen immer was zu den einzelnen Spielen, so ein bisschen welche Bedeutung sie für die Spielegeschichte haben. Ich hatte letzte Woche ja angedeutet, dass ich zwar verschiedene Genres vorstellen werde, aber systematisch mich an den ludischen Genres abarbeite, also insbesondere den Spielelementen, was sind die Ziele, was sind die Unterziele, was für Handlungen gibt es, und genau da entsteht dann auch die Entwicklung, dass man gerade in den 80er Jahren sehen kann, wie neue Spiele, die dann auch wegweisend sind, hinzukommen, weil sie neue Spielmechaniken einführen oder bestehende Mechaniken erweitern und irgendetwas einführen, was es in dieser Form noch nicht gab. Es ist häufig spielmechanisch, aber zum Teil auch narrativ. Das werden wir dann im Einzelfall sehen. Und wenn Sie hier mitmachen wollen, also im Geiste mitdenken, dann schauen Sie sich bei den Spielen immer mal an, was sind eigentlich die Ziele, wie haben die sich geändert? Das ist am Anfang sehr einfach, triff alles, was sich bewegt, das wird sich ja dann mit der Zeit ausdifferenzieren. Gibt es Unterziele, dass man Punkte sammeln soll oder bestimmte Items sammeln muss oder Kombos machen kann, mit denen man bessere Handlungen ausführt? Und welche Handlungen sind überhaupt zentral für das Erreichen des Spielziels? Es gibt sowas wie eine Kernmechanik und Seitenmechaniken. Das sind solche Analysefragen, die man stellt, wenn man ein Spiel aus der spielmechanischen Perspektive analysieren möchte. Welche Hindernisse stehen dem Erreichen des Ziels entgegen? Also was sind eigentlich so die Herausforderungen und die Bedrohungen? Und welche Unterstützungen bekommen Sie in Form von Ressourcen oder Möglichkeiten, die Handlungen dann besser auszuführen? Eine Systematik der Analyse von Spielelementen ist wiederum in einigen Wochen in der Dienstagsvorlesung Ästhetikteil fällig und dann irgendwann passt das alles zusammen, was ich Ihnen hier vorstelle. Das ist jetzt erstmal so eine Überblick, wie man an so eine Analyse rangeht, die wiederum ihre eigene Systematik mit sich führt, die wir dann später besprechen werden. So, aber historisch anzufangen, Space War ist in vielen Spielehistoriografien sehr weit vorne, ganz zu Recht. Es ist beileibe nicht das erste elektronische Spiel, auch nicht das erste Computerspiel, aber es ist ein Spiel, was vielleicht durch sein Thema und durch sein historisches Setting besonders wirkmächtig wurde, an der PDP-1, die hatte ich Ihnen mal ganz kurz am Anfang präsentiert, als sehr wichtigen Rechner in der Geschichte des Computers, nicht nur des Computerspiels. Jetzt betrachten wir das halt in Form der Computerspielgeschichte. Das war ein Gerät, im Vergleich zu den Großrechnern davor, konnten sich das halt Forschungseinrichtungen und Universitäten leisten. Die anderen Rechner waren meistens ja von IBM, die waren viel zu teuer, als dass dann irgendwelche Studenten oder Absolventen daran rumspielen konnten. Das war für wichtige Forschung gedacht. So, bei der PDP-1 war es durchaus möglich, auch die musste man buchen, die Zeiten, wann man dran durfte, aber es fiel halt immer mal irgendjemand aus. Der hatte dann nachts von 2 bis 3 die Stunde gebucht und dann fiel der aus und dann hat sich ein Grüppchen von jungen Männern vor diesem Raum kampierend eingefunden, die immer gewartet haben, dass mal ein Slot frei wurde und schwupp sind sie ran und haben programmiert. Oder waren dann auch in den entsprechenden Klassen in der Computer Science oder meistens ja Mathematik, Elektrotechnik, die halt Zugriff auf diese Geräte hatte. Es hat sich wirklich eine Gruppe gebildet von Menschen, die wussten, das ist es, das ist meins. Und die fingen dann an, diese Computer zu programmieren. Also die haben sie schon lange zu Hause programmiert und dann die Programme dort ausgeführt. Aber das war halt auch ein Gerät, was in Echtzeit funktionierte. Und irgendwann kamen halt Steve Russell und Gretchen Wayne, die kamen auf die Idee zu sagen, okay, wir machen mal ein Spiel. Also eine Echtzeitanwendung, die die grafischen Möglichkeiten ausreizt. Und das bietet sich besser an als ein Weltraumspiel, so à la Buck Rogers und den Space Operas, die seit den 30er und den 40er Jahren so im Science-Fiction geisterten. Und so sieht das dann aus. Das können Sie auf der linken Seite sehen. Sie haben ja einen Radarbildschirm, also der kam aus der Radartechnik. Kathodenstrahl auf so einem runden Bildschirm, das ließ sich ansteuern. Es gab zwar ein Zwei-Spieler-Spiel, Sie mussten diese Sonne in der Mitte umkreisen, die hatte eine Anziehungskraft, wenn Sie also nicht clever ausgewichen sind, dann war es durchaus möglich, dass Sie auch von dieser Sonne angezogen und zerstört wurden. Und ansonsten konnte man schießen, aber auch die Schüsse wurden durch die Schwerkraft abgelenkt. So, und das ist das Spiel. Wir haben 2 Leuchtpunkte, also einen 3. Leuchtpunkt. Es gibt aber auch diese Hintergrundgrafik. Also es gab so ein paar Punkte, die den Sternenhimmel darstellen sollten, was die Immersion immens erhöht hat, weil man jetzt sofort wusste, aha, wir sind im Weltraum. So, und das haben die 1961 geschrieben und es war ein Riesenerfolg, weil das die erste für viele Anwendung war, die in Echtzeit auszuführen ist, in der man Geschicklichkeit beweisen musste. Also es war wirklich ein großer Erfolg, der dann dazu führte, dass DEC, die diese PDPs produziert haben, Space War mit ausgeliefert haben, um neuen Kunden zu zeigen, was das Gerät alles kann. Also es war so ein technischer Benchmark. Wenn Space War auszuführen war, dann wird der Rest wohl auch laufen, weil Space War immer an den Leistungsgrenzen des Systems arbeitete. Einfach dadurch, dass es eine Echtzeitphysik, 2D war, Grafik, 2 Controller, die abgefragt werden wollten, der Hintergrund, der einerseits gezeichnet wurde, andererseits aber auch diese dynamischen Schiffe. So, das ist aber alles, was ich Ihnen jetzt zeigen kann. Es gibt Emulationen im Netz, so in Java, aber das Gefühl, ich weiß nicht, ob sich das besser einstellt, es spielt sich aus heutiger Sicht sehr schwerfällig, weil Sie also schon von der Steuerung her es deutlich komplizierter haben. Das Ganze läuft nicht so flüssig wie dann die späteren Schmaps. Aber im Grunde genommen ist es genau das, ein Shoot'em-up und vielleicht auch eines der ersten Spiele ist selbstverständlich für 2 Spieler ausgelegt. Dieses Bild des einsamen Spielers vor seiner Konsole, das stellt sich jetzt sehr viel später ein und ist von Anfang an eigentlich gedacht als so ein Spiel, was man gegeneinander antritt. Das führte 10 Jahre später, gab es dann eine PDP-11, also die PDP-Reihe entwickelte sich weiter, wurde gefragt, okay, was können wir machen, um im Tag der offenen Tür was auszustellen? Und dann kamen Pitz und Tuck auf die Idee, es gibt ja noch dieses Space War, der Code war frei und wurde halt für jedes System, was das konnte, ich meine, es gab ja gar nicht so viele PDPs in der Welt, konnte man das ausführen. Und die kamen auf die Idee, okay, wir nehmen so eine PDP-11, schließen da diese Bildschirme an, die kann mehrere Bildschirme verarbeiten und stellen dieses Spiel aus, dann kann man das spielen. Und der Trick war, wir können dafür auch Geld nehmen. Also dann hier im Prinzip entsteht nicht der erste Arcade-Automat, der gegen Geld irgendwie Spielspaß anbietet, aber da gab es ja schon, so der Flipper hatte das und es gab schon andere Automaten, aber jetzt entsteht so diese Vorstellung, dass man mit Software-Spielen auch gleichzeitig Geld verdienen kann und gerade das Software-Element war das Entscheidende, aber man kann, da die PDP gebunden war an die Rechenzentren, das war jetzt noch kein Geschäftsmodell, was nach außen ging, das kam dann mit Norman Bushnell, der Gründer von Atari, also der hat sich dieses Space War auch genau angeguckt und dieses Galaxy Game auch und gründete dann die Firma Atari, unter anderem indem er diese Computer Space, das war sein Spiel, vermarktete. Und da steckte dann so ein kleiner Computer drin, ganz in so einem futuristischer 70er-Jahre-Look, wieder Frauen in durchsichtiger Kleidung, die das Produkt bewerben. Also das ist so ein Thema, hatte ich Ihnen ja auch schon am Dienstag gezeigt, dass sich so ein bisschen durch die Geschichte durchzieht. Man spricht junge Männer an, indem man Frauen daneben stellt. Das gilt bis heute, wenn Sie Technikwerbung anschauen, also wer da alles in die Kamera lächelt, sind meistens gar nicht die, die das dann auch benutzen sollen. Das ist aber ein Grundproblem, oder was heißt, das ist so ein Grundthema der Spieleindustrie von Anfang an, also gerade diese Gender-Problematik, die uns in den letzten Jahren dann doch verstärkt eingeholt hat. Computer Space funktioniert ein kleines bisschen anders als Space War. Es war eigentlich noch komplizierter, das zu spielen, es war viel schwerfälliger, aber war halt das erste Science-Fiction-Shooter-Spiel, was in die Arcades kam oder in Cafés, in ausgewählte. Es findet dann aber auch den Weg in Filme, weil es so ein dekoratives Möbel ist und irgendwie war vielen klar, in diese Richtung wird es gehen. Atari selber wird 1972 dann mit Pong den großen Welthit landen, also diesem Tennisspiel, wo wir bei Sportspielen drauf eingehen werden, also da werden wir Pong hier spielen können. Jetzt gehen wir ja in diese Richtung Shooter. Das wird in den 70er Jahren, gibt es verschiedene Arcade-Spielen, so, wo man irgendwas abschießen muss, aber eigentlich kommt es ja, ist anachronisch, ist jetzt 79 ist eigentlich das erste, aber danach geht eine andere Linie los. Also Asteroids 79, auch von Atari, ist ein Spiel, was ich Ihnen zeigen kann, was mit Vektorgrafik funktioniert und vielleicht gucken wir mal, dass wir es einfach spielen, bevor ich drüber spreche. Ihre Aufgabe ist es ja, die Analyse hier on the fly durchzuführen. Vielleicht im Hintergrund, der Emulator, mit dem wir das machen, heißt MAME. Den können Sie frei runterladen. Das mit den ROMs ist so eine Frage für sich. Aber da haben Sie die Möglichkeit, alte Spiele zu emulieren. Was Sie hier sehen, Sie haben einen HD-Beamer. Es soll diese Vektorgrafik sein, aber dadurch, dass wir jetzt den Beamer noch so eine schöne Auflösung haben, sieht man sehr deutlich die Zacken. Also so ist es halt. Ich kann Ihnen, habe ich Ihnen ja schon mehrfach gesagt, Vektorgrafik, jetzt zeige ich das hier noch kurz. Zu hell. So, jetzt brauche ich Freiwillige vor. Ich kann aber noch nicht versprechen, dass es funktioniert mit dem. Warte mal, ich bin vielleicht der Erste, der das ausprobiert. Wir gucken mal, ob das klappt. So, jetzt kann aber auch jemand anders spielen. Also der Witz ist folgendes: Sie haben Beschleunigung und Reibung im Raum. Sie können sich nur auf Polarkoordinaten bewegen, also Sie können den Winkel einstellen und sich dann entlang Ihrer geraden Richtung. Genau. So, und Sie können sich ja links und rechts drehen. Und ansonsten gibt es noch so einen Hypersprung. Man weiß ja nicht, wo man da landet, aber es ist noch besser als, naja, im Zweifelsfall ist es besser als erledigt zu werden. Das soll demnächst verfilmt werden übrigens. So, wer quasi jetzt stehen, stellen sich mal Schlange an.
Ausgesicht macht Spaß.
Und dann geht's halt wieder von vorne los. Nur mit mehr Asteroiden. So, und das Besondere an diesem Spiel war, das ist das erste Spiel mit Highscore. Und jetzt können Sie sich hier eintragen und der Nachteil hinterlassen, dass Sie hier den aktuellen Highscore haben. Das sollte andere herausfordern, QX zu schlagen.
Okay, also das war Asteroids, aber interessanterweise hatte das zwar ganz viele Nachfolger, die Spielmechanik kopieren, aber das einflussreichere Spiel wird Space Invaders sein. Das kommt halt auch schon ein Jahr vorher heraus, also vielleicht war die Folienaufteilung nicht die geschickteste. Aber danach geht die Reihe mit diesen Spielen weiter. 77 ist halt Star Wars in den Kinos sehr erfolgreich und auf dieser Science-Fiction Space Opera oder eigentlich ja Science-Fantasy-Welle entwickelt dann Taito Star Wars Space Invaders ein Spiel, was
Arcade gab es ja schon durch Pong und ähnliche Sportautomaten, aber das erste Arcade-Spiel, was so dieses Science-Fiction-Thema ganz gezielt aufgreift und eine ganz simple Narration hat, also oben kommen halt die Invader, turn left and change direction, go down and change direction. Ja, den kenne ich. So, und sie, ihre Aufgabe ist es, die Welt zu verteidigen. Und das Interessante sind halt bei den Spielen nicht immer nur das, was wir ihnen zeigen, hier die Spielmomente, sondern auch das ganze Kabinett drumherum, so nennt man diesen Kasten, in dem der Fernseher und der Computer verbaut sind. Also der ganze Game Arc drumherum. Sie haben hier die Anleitung, sie haben einfach nur Knöpfe, das sehen Sie vielleicht an dem Kontrollfeld. Man hatte diesen Joystick, der hatte eigentlich gar keine Funktion in diesem Spiel, weil sie sich nur nach links, rechts bewegen können und feuern. Das wird hier wahrscheinlich ein bisschen anders in der Emulation sein, aber das ist auch Teil der Spiele historischen Rezeption, dass Emulation immer was wegnehmen. Da wird Ihnen Herr Löbel ganze Vorträge zu halten können, dass jede Emulation immer so ein bisschen verliert. Und wir haben hier immerhin schon ein ganz gutes Kontrollfeld, aber das am echten Gerät zu stehen, ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Bis hin zu den Spielhallen, in denen Sie das hatten, da gab es dann entsprechende Geräuschkulissen. Die spiele ich Ihnen dann später mal vor. Was ist das Besondere an Space Invaders? Vielleicht das sehr einfache Spielprinzip, aber dann auch der Spannungsaufbau ist das erste Spiel mit Soundtrack. Und den Soundtrack kann ich Ihnen gleich mal vorspielen. Der ist sehr einfach, aber sehr effektvoll, weil dieses Spiel eine Besonderheit hatte, dass nämlich der Chip darauf so ausgelastet war mit den ganzen Invadern, dass es am Anfang sich langsam bewegt und je mehr Gegner sie abschießen, desto schneller werden die, einfach weil der Rechner plötzlich Ressourcen frei hat. Und der Sprung vom Vorletzten zum Letzten ist so immens, dass man auch noch die Taktik wechseln muss, um den zu erwischen. Das erklärt sich aber viel schwieriger, als dass es sich spielt. Bühne frei für Space Invaders. Mal schauen, ob das klappt.
Das ist so ein Spiel, das müssen Sie auf jeden Fall kennen, weil es zu so einer popkulturellen Ikone geworden ist, die Invaders. Man kann T-Shirts kaufen oder man findet die in großen Städten mit Graffiti an Wände gesprüht oder in Klinkersteinen an Fassaden angebracht. Und es gibt alles Mögliche um diese Figuren, die ihrerseits von H.G. Wells' Krieg der Welten inspiriert waren. Sie können auch sehen, es gibt drei Farben. Unten ist grün, in der Mitte weiß und oben rot. Das war jetzt keineswegs so, dass man Bildschirme benutzt hat oder farbige Grafikkarten. Man hat einfach farbige Folien über den Fernseher geklebt.
Ja, das Spiel ist schwarz-weiß.
Das Spiel ist schwarz-weiß, aber der Emulator greift es auf.
Man sieht es am Schluss, wenn man guckt, wenn der losschießt, unten ist der Schuss grün und der wird dann plötzlich weiß. Immer nur bei dem
Verteidigung, diesem Ant-Man. dass wir das jetzt abbrechen müssen, weil wir noch andere Spiele haben. Oder will es jemand mal spielen? Jemand von Ihnen? Ich bin gar nicht, so gut bin ich gar nicht darin, aber ich bin wahrscheinlich besser als Sie darin, weil ich mehr Übung habe. Will das jemand mal spielen? Das kann aber nicht wahr sein. Sie werden nur ausgelacht, wenn Sie sterben. Das passiert sonst nichts. Sie werden das Gefühl haben, dass Sie zwei linke Hände und an jeder Hand fünf Daumen haben. Aber ansonsten ist es doch ein ganz einfaches Spiel. Okay, ja, man kann ja niemanden zwingen, obwohl. Nein, also das ist Space Invaders. Das Spiel war so beliebt, dass angeblich in Japan die 10 Yen Münzen ausgegangen sind, weil die alle in diesen Automaten steckten. Highly unlikely, aber die Gerüchte gingen halt. Und das war bei frühen Arcades schon so, dass die Automaten dann einfach mit Münzen so vollgestopft waren, dass man die mehrmals am Tag entleeren musste, weil der Erfolg so immens war. Und man kann tatsächlich sagen, es tritt die Welle, ändert Computerspiele, die waren bis dahin, die Arcade-Spiele der 70er Jahre waren halt stärker an so Sportangeboten orientiert, so an den Automatenspielen, die in der analogen Zeit entstanden sind. Und jetzt gibt es diesen Wechsel zum Science-Fiction und zum Fantastischen. Das zieht jetzt hier stärker ein und inspiriert jede Menge Nachfolgespiele wie Galaxian, Phoenix und Galaga. 1, 2 und 3 Jahre später, auch die habe ich Ihnen mitgebracht. Auch die muss man zumindest mal gesehen haben, sagen wir es mal so. Aber eigentlich, Jens, kann ich dich bitten, immer, weil die trauen sich alle nicht, alles ja. Chicken. Ich brauche aber jemanden, der die Spiele vorführt.
Galaga oder Galaxian, ne?
Das ist Galaxian, ja. Das war ja 1999. Achso, du musst, nein, seitlich ist der
Credit, ne,
hier kreditiert.
Ah. Aber Galaxian bin ich nicht so.
Nein, ist egal, ist nur, dass man, wenn man es sieht, man muss nicht lange spielen. Aber. So, was Sie hier haben, ist diese. Das sind die Formationen. Sie haben die Formation, aber die kommt nicht nach unten. Dafür gibt es jetzt plötzlich die Angriffe, die in festen Mustern runterfahren, aber so irgendwie getimt sind, dass sie sie durch die Schüsse dann irgendwie gezielt in die Ecke drängen. Also es hat dieses Gefühl einer KI, die gar nicht so stark ist. Und ist, Sie sehen auch, der Hintergrund scrollt, zumindest die Sterne scrollen. Also es wird mehr Bewegung vorgetäuscht, als das Spiel tatsächlich hat. Genau, echte Farben, die gibt es seit Pac-Man. Also Pac-Man hatte den Farbbildschirm eingeführt und auf dieser Basis hat man dann Galaxians gespielt. Die Explosionen sind satter. Also es ist eine direkte, kann man sagen, es ist eine direkte Fortsetzung von Space Invaders. Sie haben aber auch diese verschiedenwertigen Schiffe. Also da oben der Galaxian, der gelbe, ist viel mehr wert und die Schergen da unten sind einfacher. Aber die arbeiten halt dann auch gezielt zusammen. Sehr schön, danke sehr. Wir haben jemanden gleich weiter. Phoenix.
Hast du Gyrus?
Ja, das habe ich nicht drauf. Phoenix ist jetzt so ein Spiel, was mit mehreren verschiedenen, also Sie haben auch hier Musik auch. So, Sie haben verschiedene Level, ich weiß gar nicht, ob wir die alle Ihnen zeigen können. Auch da haben Sie diese typischen Formationsangriffe, aber wenn Sie zwei von diesen Leveln überleben, kommen andere Patterns und andere Gegner. Und nach 5 Leveln kommt der erste Endgegner in der Geschichte der Computerspiele. Den zeige ich Ihnen aber vielleicht auf YouTube, einfach weil es dann auch so lange dauert, obwohl der Jens hält sich da ganz tapfer. Mal gucken. Ja, da gab es ein Krankheitsbild, das hieß Space Invaders Handgelenk.
Ja, es gab auch den Nintendo-Daumen
später. Den Nintendo-Daumen, den gab es dann später. Also das einfach durch so exzessives Spielen, also abgesehen davon, dass sie arm wurden. So, jetzt kommen wir schon zur dritten, die sind anders. Genau, so die Spiele, du hältst dich hier. Ich nehme alles zurück, wir sehen den Endgegner doch noch. Man hat auch ein Schild.
Ja, ich weiß.
Ja, ich weiß, ich sehe, dass du das weißt. Aber das sind Phönixe, also wenn man die nicht richtig abschießt, dann wachsen die wieder nach.
Ja.
Yes. Und noch volle Leben. Noch eins davon und dann sind wir schon
bei den. Aber die sind fies. Die sind wirklich hier fies.
Aber man kann sie abschießen, wenn sie noch in dieser Eiform sind.
Ich weiß, aber jetzt wird es nämlich gemein.
Man muss die zweimal treffen.
Ja. Und wenn du nur den Flügel triffst, dann
passiert das.
Kommt der wieder
Flügel wachsen nach, ja, das stimmt.
Flügel wachsen nach. Ein Leben,
ein Leben gegen den, ne?
Ja, das wird schwer, ich hasse die.
Sie dich aber auch.
Ja, Phoenix habe ich immer.
Game over.
Naja, schade.
Schade. Kurz vor, aber warte mal, ich zeige Ihnen das mal. Ist Performance, was soll ich sagen? Also der Druck ist auch groß. Phoenix Endboss. Ach Gott, Phoenix Arcade natürlich. So alt.
Das ist eine Demolition Window.
Ah. Und das ist für Sie fast kein Unterschied. Aber jetzt achten Sie mal drauf, es ist halt doch ein Unterschied, weil Sie wissen, ich meine, Sie sehen ja auch nur ein Spiel, was... Was ist das denn? Oh, nee.
Kein Let's Play.
Das war ein ganz fieses Let's Play mit so einer Handykamera von dem Arcade-Automaten abgefilmt. Für Sie eigentlich kein Unterschied, weil Sie ja auch nur Bewegungen auf dem Bildschirm sehen, aber Sie wissen jetzt plötzlich, es ist nicht mehr live. Niemand würde jetzt klatschen. Oder oh sagen oder so. Das war jetzt halt ein Film. So, und da ist er, den wir jetzt verpasst haben. Das ist nämlich der Kleine, der sitzt da böse in seinem Raumschiff, wird von Formationsangriffen unterstützt und man muss sich durchbuddeln bis zu seinem Schild, diesem lila, und das wiederum dreht sich. Also der ist so ein richtiger, und er kommt auch noch runter. Also es ist so der erste Endboss in der Geschichte des Computerspiels und seitdem folgten viele weitere. Und das ist eine Taktik, man gräbt erstmal sein Schild an der Seite an und das war's dann. Und dann geht's wieder von vorne los. Noch schöne Musik und dann... Elise, genau. Jetzt das dritte im Bunde, Gallagher. Ist dann nochmal ein Jahr später, das heißt, die Grafik wird schon deutlich besser. Es gibt... Das, glaube ich, gibt sich gleich.
Das muss so sein.
Ja, genau. Und Sie können einfach mal gucken, was gibt es für neue Spielmechaniken. Wir haben jetzt alte Bekannte, wie die Hintergründe, die blinken jetzt mehrfarbig.
Ich kann nicht schießen.
Noch nicht. Und jetzt gibt es wieder Formationen, in denen die angreifen, um erstmal ihr Angriffsgeschwader zu bilden. Aber in der Zeit können Sie halt schon, wenn Sie es richtig machen, jede Menge Schaden verursachen. Und danach kommen die dann entsprechend runter. Sind aber vom Angriffsmuster her gemeiner, weil sie von unten wieder hochkommen und sie wirklich stärker in die Ecken drängen. Das ist alles geskriptet, also es ist keineswegs so, dass der Computer da jetzt sich auf sie einstellt, aber man weiß halt, wenn ich so runterfliege und drei Schüsse absetze, gehen die meisten Spieler in die Ecke und dann verletze ich den letzten in genau diese Ecke und dann ist vorbei. So, und dann gibt es Möglichkeiten, dass ihr Raumschiff entführt wird und sie das dann aber wieder retten können. Also es gibt insgesamt mehr Herausforderungen, mit denen man hier seine Level bewältigen kann. Was nicht mehr passiert ist wie bei Space Invaders, dass dieses Geschwader als Ganzes auf sie zufliegt. Und das sind diese typischen Weltraum-Shoot'em-ups. Wo es dann auch das sind ja hier nur die großen Titel, da gibt es jede Menge kleinere Varianten, also das sind wirklich Dutzende von Versionen und jede Menge Portierungen auf andere Systeme. Das ist Arcade, das ist der technische Standard dieser Zeit, was Computerspiele angeht. Die beste Grafik, der beste Sound, die besten Controls. Dann gibt es aber entsprechende, vielen Dank, aber du kannst gleich sitzen bleiben, weil ich jede Menge solche Spiele habe. Und ein feiges Publikum. Schon Publikumsbeschimpfung, ganz neu in Vorlesung. Aber ich glaube, das hilft, ich kann die auch nicht provozieren.
Das Lächerliche ziehen, aber
gerne, nobody calls me Chicken Rice ein. So, dann gibt's, genau, also was wir jetzt hier hatten, Fixed Screen, also die sind auf einem Bildschirm ausgelegte Shoot'em-ups, der Bildschirm wechselt oder es gibt diesen rollenden Hintergrund, aber eigentlich passiert die ganze Handlung auf einem Spiel. Eine Alternative dazu, schon 1980, ist Defender, die hat Scrolling in beide Richtungen, das ist aber fürchterlich schwer, dieses Spiel.
Dass ich immer die Schweren kriege.
Du kriegst alle Schweren, aber die Idee ist hier, sie haben eine Narration, dass nämlich die Außerirdischen kommen und die Erdbewohner entführen. Sie werden sehen, die werden sie wirklich also hochheben und dann müssen sie die abschießen, aber nur die Schiffe und nicht ihre Mitbewohner und all solche Sachen. Und ansonsten haben sie eine Minimap, also das, was sie aus GTA kennen. Sie haben Smart Bombs, sie können da links und rechts fliegen, also Scrolling in beide Richtungen. Und Sie sehen eben auf der Minimap, wo gerade was los ist. Unten diese kleinen leuchtenden Punkte, das sind die Bewohner, die Sie schützen müssen. Jetzt sehen Sie mal eine Entführung. Und auch dieses, allein die Sterbesequenz, wo dann Partikel, sie lösen sich in Partikel auf, die dann in alle Richtungen zerspielen. war natürlich grafisch. Wir waren ja gerade bei Asteroids, also Space Invaders, Asteroids, und dann kam sowas auf den Markt. Das war schon gewaltig. Und wenn die von zu hoch fallen, dann geht's auch. Also es ist, du hast Smart Bombs, irgendeine dieser vielen Tasten.
Aber ich finde die Taste, ich bin doch nicht so umdrehen.
Achso, umdrehen geht gar nicht, nach links fliegen.
Müsste eigentlich gehen, deswegen, aber ich finde
es geht nicht. Okay. Die Taste, das ist die Hypersprung-Taste.
Ah, okay. Das war Hypersprung, das ist Selbstzerstörung.
Wahrscheinlich. Wie auch immer. Also das ist schon, haben Sie mal einen Grund. Es kann sein, dass der Controller ist
dann, zwei wichtige Tasten.
Der Controller, die braucht nämlich fünf Tasten, der Controller ist nicht richtig konfiguriert.
Genau.
Also es ist Defender. Ja. Defender of the Earth. Ein wichtiges Spiel, interessanterweise von Williams. Williams war ein Pinball-Hersteller, die sich hier mal ausprobiert haben an dem neuen Markt der Arcade-Spiele. Aber es war auch viel niederschwelliger, in den Markt einzusteigen, weil es häufig ein Programmierer oder zwei Programmierer waren, die dann ein paar Wochen dran gesessen haben, wenn sie eine clevere Idee hatten. Weder die Grafik war das Aufwendige, noch die Soundprogrammierung. Hier hatte man tatsächlich diese physikalischen Effekte und so viele Spielmechaniken. Das ist schon ein besonderes Juwel. Aber es ist relativ leicht, in der Zeit am Arcade-Markt ein Spiel einzubringen. Und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, bis es dann immer aufwendiger wird in den Produktionen. Wir sind ja hier Anfang der 80er Jahre. Ein wichtiger jetzt im Bereich der Scroller, eine wichtige Entwicklung ist Scramble von 1981, weil sie jetzt plötzlich fix scrollt, also die Landschaft scrollt einfach fest an ihnen vorbei und sie müssen da durch. Das bringt aber sowas wie eine Narration rein, weil sie jetzt sagen können, es gibt eine Landschaft zu entdecken, es gibt feste Herausforderungen, die auch immer gleich sind, sodass sie dann in Höhlen und hinterher in eine Stadt kommen. Bei Defender ist die Welt immer gleich. Sie sehen zwar auf ihrer Minimap, wo sie sind, aber dadurch, dass sie vor- und zurückfliegen können, gibt es keinen Fortschritt, den man irgendwie in der Geschichte der Landschaft festmachen kann. Das ist bei Scramble ganz anders. Und um solche Feinheiten soll es ja heute gehen, also zumindest im Schmaps-Teil. So, und da auch hier haben sie diese Bomben. Sie müssen sich um ihren Benzinvorrat kümmern und müssen den Raketen auswählen. Jetzt runtergehen und unten tief über den Boden fliegen. So, und es gibt Checkpoints. Sie sehen oben First, Second, Third, Fourth, Space. Wenn sie einen bestimmten Levelabschnitt erreicht haben und dann ein Leben verlieren, dann können sie beim nächsten, müssen sie nicht ganz zurück. Hier fängt man immer wieder von vorne an. Und jetzt gleich Bomben runter, damit du, genau. So, das ist sowas, das weiß man nur, wenn man es oft spielt, wie sich das entwickelt. Das ist die Idee von Arcade, den Spieler frustrieren, ihm das Gefühl geben, es ist alles seine Schuld, damit er 25 Cent einwirft und es nochmal versucht. Diesen Effekt haben wir ja nicht mehr. Wobei, MAME ist jetzt freigegeben, wir können es jetzt kommerziell benutzen.
Echt?
Ja, dürfen wir ab seit diesem Jahr machen. Und wir können jetzt oben den Münzslot aktivieren. Wir werden es nicht tun, aber wir dürfen es. So, und Sie sehen jetzt auch Farbänderungen, das ist alles geskriptet. Also das ist fest vorgesehen, dass an dieser Stelle die Landschaft die Farbe hat. Eine Taktik ist es, ein bisschen weiter nach vorne zu sein, dass man da hinten rüberfliegen zu kann.
Das Spiel kenne ich auch so.
Ja. Aber Sie sehen schon, mit Erfahrung, da die Landschaft immer gleich aussieht, können Sie mit der Erfahrung tatsächlich dann auch weiterkommen. Und das war halt die Performance der Arcade. Da spielte immer einer, aber es gab dann bei den besseren Spielern auch immer eine Traube von anderen, die drumherum geguckt haben, weil das für diese Genre dann richtige Helden waren. Da gibt es schöne Dokumentationen, können Sie sich mal anschauen, wie dann Meisterschaften ausgetragen werden. Last Life. Wir müssen ja auch vorankommen. Völlig richtig. So, Sie haben also, Sie brauchen sowas wie Level Design plötzlich. Sie haben nämlich Level, die aufeinander aufbauen, wo dann die Schwierigkeit zu und abnimmt, wo es sowas wie ein Pacing gibt. Es gibt schwierige Passagen, da gibt es wieder entspannende Passagen. Es gibt welche, wo Sie nach unten, hier haben Sie auf dem Bild, da haben Sie auch oben eine Gefahr, da können Sie nicht einfach nach oben gehen. Dann können Sie Tunnel und irgendwelche Hindernisse, die Sie umfliegen, einbauen oder mit Gegnern, die sich bewegen. All das, was man in Defender nicht hat, weil der Spieler sich frei bewegt, braucht man hier plötzlich. Sie haben dieses Environmental Storytelling, was jetzt bei der kurzen Sequenz nicht so klar wird, aber dadurch, dass Sie ja fünf Niveaus haben und Base, gibt es halt auch so einen Fortschritt, den man in der Landschaft festmachen kann. Das kann man auch als Landscape Narrative bezeichnen, weil die Narration ansonsten sehr leicht erklärt ist. Can you invade their scramble system? So, das ist die Story. Aber man kann durch diese Erzählung, die sich durch die Landschaft ergibt, halt narrative Elemente einbauen. ist sicherlich nicht das erste Spiel, was mit Narration arbeitet, aber für einen Schmapp, also dass ein Shooter überhaupt Narration hat, außer schieß sie alle ab, ist hier durchaus was Besonderes. Ebenso wichtig aber jetzt für die Vertical Scroller Exilius von 82, und das ist so ein Spiel, wir spielen es einfach mal an.
Ja. Ich kenne nur Swift, das ist der Ableger davon.
Genau, das hat dann, das ist das erste Vertical Scroll Shoot'em Up, wo es, das dauert ein bisschen, das ist der Test, der, ob alles in Ordnung ist, also ROM-Test, also nicht Fail-ROM-Tests. So, und da gibt es einen Roman dazu. Du hast übrigens, wenn du es nicht kennst, du schießt in die Richtung, wo du schießt, aber mit dem anderen Knopf schießt du eine Bombe auf dieses blaue Fadenkreuz.
Ach so, okay.
Und damit kannst du die Bodenstation angreifen.
Ah, okay.
So, jetzt sieht man hier schon, das ist halt so ein Parallax-Scrolling, also ein einfaches Parallax-Scrolling, weil sich, man hat eben das Gefühl, man ist über der Landschaft, weil sich die Landschaft so unter einem Weg bewegt, aber darüber fliegen halt die Gegner. Und es gibt eine Landschaft, die immer gleich ist. Es ist aber nicht so ganz klar, wie die zusammenhängt. Das liegt daran, dass es eine riesen Bitmap ist, die sie so spaltenweise abfahren. Die ist viel faszinierender als Gesamtkarte, als das, den Ausschnitt, den wir sehen. Also man hätte die Möglichkeit gehabt, hier mehr unterzubringen an Landschaftsnarration, als es tatsächlich gemacht wurde. Es gibt sehr viele verschiedene Gegnertypen, die alle auch so ihre eigenen Taktiken erfordern, weil die einen halt auf sie zufliegen und dann aber abbiegen, andere sind viel aggressiver, die dritten können sie eben nur, die schießen auf den Boden, dann müssen sie die ausnehmen. Auch das ist so eine Möglichkeit, wie man den Schwierigkeitsgrad klarer machen kann. Das Problem ist nur auch hier, man muss immer wieder von vorne anfangen bis zum Checkpoint. Ich glaube, du bist schon... Einen Schritt musst du schon weiter. Der Punkt da, den musst du ausnehmen, genau, der ist der Schlimme. Der neben ist die Energieversorgung.
Okay.
Also man kann entweder den ausnehmen oder den schützen, weil beides dann nicht mehr funktioniert. So, und da gibt's, wie gesagt, da gibt es dann eine ganze, so eine Background-Story, die sie in Romanform lesen konnten, was die wenigsten Spieler wussten oder getan haben, weil die nur auf Japanisch erhältlich war. Aber ist tatsächlich der Versuch, dieses Xivius als mit so einer Background-Story zu versehen, die viel mehr aussagt, als das Spiel selber einem so klar macht. Und vielleicht dann auch die eigenen Handlungen mit Sinn zu versorgen. So, mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir noch bis zu den indianischen Zeichen vordringen.
Eher nicht, würde ich sagen.
Na, die kommen gleich. So, jetzt kommen neue Gegner, die kann man nicht abschießen. Ausweichen.
Ja, die kann ich nicht abschießen. Das sind 12 auch.
Und das ist eben dieses Level-Design-Pacing, dass sie jetzt plötzlich andere Herausforderungen haben. Er hat dich erwischt.
Nee, das Ding auf dem Boden hat mich erwischt.
Ja, ein Ding auf dem Boden, meine ich ja. Aber ich glaube, du kommst jetzt gleich zu diesem.
Jetzt bin ich ja von vorne.
Achso, okay. Na, wir machen jetzt mal Schluss. Ja. Es geht ja immer nur, dass sie es mal gesehen haben. Wir sehen sie dann übrigens auf dem Xivius. Das ist so der Endgegner in diesem. Das ist eine ganz besondere Station. Und danach können sie das unter einem höheren Schwierigkeitsgrad halt nochmal spielen. Also das ist der Beginn der Vertical Scroller, Vertical Shooter. Dann gibt es einfach Spiele in beide Richtungen scrollen, wie Time Pilot. Also das ist eine andere Variante, indem sie dann, wenn sie sich durch die Level arbeiten, verschiedene, deswegen auch Time Pilot, verschiedene Gegner aus verschiedenen Zeiten des Luftkampfs haben. Und da sehen Sie einfach auch hier Parallax Scrolling. Es gibt verschiedene Wolkenebenen, die sich verschieden schnell bewegen.
Steuerung ist verkehrt rum.
Ja, Pilotensteuerung.
Ja. Sekunde.
Achso, die Kamera, aber gut, das ist halt ein Schmapp, also viel ist hier nicht zu holen. Damit haben Sie auch das Wesentliche gesehen, Sie können die Fallschirmspringer einsammeln und dadurch Punkte sammeln.
Steuerung hat die Freunde.
Ja, ja. Sehr gut. Und Sie sehen vielleicht auch so die Anleihen an Asteroids, aber es ist halt eine viel größere Welt, also es ist kein Torus in dem Fall, sondern wirklich eine großer Himmel, ja gut, wir sind schon wieder raus. So. Und Robotron, ich glaube, da funktioniert die Steuerung gar nicht. Wir können es mal kurz ausprobieren. Robotron ist jetzt plötzlich nicht im Weltraum oder kein Flugspiel, sondern einer der ersten Twin-Stick-Shooter, wo Sie mit einem Stick die Richtung eingeben und mit dem anderen die Richtung, in die Sie schießen. Also da können Sie in die eine Richtung laufen, in die andere Richtung schießen, was auch notwendig ist. Save the Last Human Family Story. Das ist ein Einzeiler. Was sind das für Zeiten, in denen das die ganze Story... Kannst du dich bewegen?
Überhaupt
gar nicht.
Gar nicht,
ne?
Doch, weil das Bewegen, ja, aber das war's.
Ja, genau. Also der Twin-Stick läuft nicht. Also das müssen Sie sich mal im Netz anschauen, wenn Sie das interessiert. Wir müssen weitermachen.
Ja.
Rail-Shooter, das ist die Z-Achse, in die Sie jetzt scrollen. Da hatte ich Ihnen am Dienstag den Space Harrier gezeigt. Hier nehmen wir Buck Rogers als erster Rail-Shooter. Der ist auch noch deutlicher auf Schienen als die anderen. Buck Rogers war ja dieser Space Opera aus den 40ern oder den späten 30ern, als das losging. So, und spielst du schon? Mhm. Achso, es gibt Probleme mit dem Sound hier.
Ja, Sound, und ich kann mich nicht ganz bewegen. Ich kann nur.
Aber bist du sicher, dass das nicht der Demo-Mode ist?
Ja, weil.
Okay,
weil. Nee, doch, das bin ich.
Ja, das bist du. So, also da sehen Sie die Schiene ziemlich deutlich. Es gibt diese Gegnertypen. Und Sie können eigentlich nur sich so ein bisschen bewegen. So ein bisschen wie das Finale aus Star Wars. Es gibt auch ein Kabinett Star Wars, wo Sie den Anflug auf den Todesstern mit so einer ganz ähnlichen. Aber die Crappy funktioniert alles nicht so ganz. Wo Sie sich durcharbeiten, aber Sie haben halt eine Welt, die eigentlich nur auf Sie zukommt und den Versuch 3D so über Vergrößerung von Sprites zu erzeugen. Und vielleicht noch das andere große ist isometrische Darstellung, also so halbisometrisch, bimetrische Sexen ist noch stärker 3D. Und das, Sie sehen also schon Anfang der 80er Jahre, das Ziel war immer 3D. Das Ziel war immer Fotorealismus, Entschuldigung. Das Ziel war immer Fotorealismus mit den Mitteln, die man hatte. Man hatte halt nur 16 Farben oder 320 Punkte Auflösung.
Das Schöne sind hier Hindernisse, wie man tatsächlich rüberfliegen.
Genau, das wird, es ist eigentlich nur ein 2D-Spiel. Sie haben eine reine 2D-Steuerung. Aber Sie sehen die Höhe links und rechts. Es gibt, glaube ich, eine Pilotensteuerung, also muss runter.
Ja, ich weiß, die Höhe sieht man, wenn ich jetzt runtergehe.
Und man sieht den Schatten. Genau. Sie haben einen Schatten des Fliegers, damit können Sie abschätzen, wie hoch Sie über dem Boden sind. Und wenn Sie gegen die Wand fliegen, sind Sie halt auch platt. Und wenn die Rakete Sie erwischt, sind Sie auch platt. Auch hier gibt es keinen Ton. Eigenartig. Okay,
das war aber normalerweise kein Ton.
Ja. Enemy plane. Game over. Auch da gibt es eine Narration, weil es halt ein fester Scroller ist, gibt es wieder verschiedene Levelabschnitte, durch die sie sich durchbewegen. Und es setzte so ein bisschen den Maßstab, da wollen wir eigentlich hin. Eigentlich sollte so sollen Spiele mal aussehen, Full 3D und nicht so ein 2,5D. Aber es gab andere Spiele, die diesen isometrischen Look aufgegriffen haben, aber gerade Anfang der 80er wurde mit all diesen Verfahren experimentiert und geschaut, was sich durchsetzt. Ah, vielleicht auch noch was, der eindimensionale Shooter wie Tempest. Bitte?
Jarvis bin ich Master.
Jarvis habe ich aber, glaube ich, gar nicht drauf.
Hast du nicht drauf, ich weiß. Tempest ist halt wie.
Tempest ist schon. Also hier sehen Sie nochmal die Vektorgrafik. Du musst noch, glaube ich, Coins einwerfen. Da haben Sie nur eine Steuerung nach links und nach rechts. Interessanterweise.
Geht es ins Ende?
Ich habe die.
Du hast die.
Genau, also Inspiration waren angeblich irgendwelche Viecher, die den Küchenabfluss hochkriechen. Und das ist dann ein sogenannter Tube-Shooter. Also das war halt mal ein Subgenre. Das inzwischen gibt es kaum noch Spiele, die so funktionieren. Man muss einfach an der richtigen Stelle stehen, um die dann abzufangen. Das sind alles Reaktionsspiele. Ganz simpel. Die sind brutal schwer, weil es ja darum ging, sie möglichst rasch wieder aus dem Spiel zu nehmen. Aber
Jarvis war, glaube ich, das Erste, was klassische Musik eingesetzt hat. Also richtig von außen kommt und dieses Toccata und Punkt in D-Moll. Und nicht sozusagen selbst ein Master Videosound.
Ja, aber wir hatten eben schon die für Elise und so. Also wir hatten schon welche. Aber, ja. Gut, also so geht es dann weiter. Sie haben es gesehen, mehr gibt es da auch nicht zu sehen. Also viel mehr gibt es nicht, es dauert ein bisschen länger. Ich kann ja mal gucken, ob ich Jarvis hier drauf habe. Nee, ist nicht drauf. Aus Gründen. Taurus Trooper ist allerdings viel, ich habe das Jahr gar nicht dran gehängt, Taurus Trooper ist viel neuer, also ich habe es Ihnen ja glaube ich, in der Folie schon mal angedeutet.
In den 90ern nochmal ein Tempest Remake.
Genau, es gibt jetzt auch ein Tempest Remake.
Es gibt
genau.
Nochmal eins,
ja. So, und dann gibt es die schönen Danmakos. Das sind Spiele, die Ende der 80er rauskommen auf neuen Arcades, die sagen, die Kernmechanik dieser Spiele ist halt dieses Ausweichen der gegnerischen Feuers und das können wir besser. Das fängt mit Batsugan an, ich gucke jetzt so ein bisschen auf die Uhr. Batsugan können wir uns mal schenken, wir gehen mal gleich zu Don Pachi vor.
Oh Gott, jetzt muss aber jemand mal spielen, jemand anders.
Wir spielen das zu zweit, weil das ein Zweispielerspiel ist. Wir haben doch heute schon mal so eins, wo
ich
man.
Ich weiß, Alien haben
wir
durchgespielt.
Also der besondere Charme dieser Spiele ist dann gar nicht das Abschießen, sondern dieses tänzende Ausweichen um die Gegner. Oh, das ist eine ganz miese Grafikqualität.
das Ausweichen des gegnerischen Feuers. Das ist ein ganz eigener, auch eine ganz eigene Ästhetik dann, weil sie wirklich solche Mandala-ähnlichen Formationen haben. Dafür ist die Trefferzone ihres Schiffes dieser eine Punkt. Also es ist ganz egal, ob die hintere Hülle getroffen wird, sondern sie müssen vor allem diesen gegnerischen Schiff ausweichen. Und da müssen sie sich auch, also sie lernen auch die Angriffsmuster, wirklich in Form von Mustern. Wo gibt es eigentlich die Stelle, durch die ich durch kann im Laufe dieses Spiels? Und das hat was sehr Meditatives, wenn sie das spielen, weil es dann überhaupt nicht, also es geht dann gar nicht mehr darum, dass sie irgendwie alles kaputt machen, sondern sie müssen halt durch diese Muster sich durchbewegen. Das kommt aus Japan, interessanterweise. Es hat sich im Westen noch nie so sehr durchgesetzt. Das war lange Zeit ein sehr japanisches Ich sag's ja.
Kommt aus Japan,
genau. Und Sie sehen ja auf der rechten Seite, was es da alles gibt, die halt solche Formationen haben. Dann haben Sie irgendwelche Anime-Mädchen, die halt sich hier aber nicht ausziehen. So, also das ist Bullet Hell. Jetzt verstehen Sie auch, warum. Elemente davon finden Sie heute noch in manchen Spielen, wenn dann plötzlich der Bildschirm voller Schüssen ist und denen Sie vor allem ausweichen müssen. Das kommt aus so einer Zeit, als es Spiele gab, die das als zentrale Spielmechanik hatten. Und dann nimmt man nebenbei, muss man die gegnerischen Schiffe irgendwie abschießen, aber das ist gar nicht das zentrale Ziel. Es gibt auch netterweise ein Spiel, Boss Rush heißt das, da sind Sie der Böse und müssen diese Schiffe abfeuern und der Computer versucht sich gegen Sie aufzulehnen. Das ist so 5-6 Jahre alt in der Zeit, als man so ein bisschen wie im Kino auch versucht hat, was wäre denn passiert, wie ist eigentlich die böse Königin zur Königin geworden und wie sind eigentlich die Endbösse zu Endbössen geworden. Das gibt es ja auch in Spielform. Wie fühlt es sich an, wenn man dieser Typ aus Phoenix ist, der dann versucht, verzweifelt sein Schild aufrechtzuerhalten, während der Spieler unten ihm dann immer stärker das Wasser abgräbt. Das ist ganz interessant, weil es Ideen gibt für Spiele, indem man einfach die Prämisse umdreht. So, damit sind wir aus den Weltraumschmaps raus, die ja mit Space Invaders ihren Anfang nahmen und kommen dann zu den Run and Guns Kommando von 85, die man auch als Third-Person-Shooter, also früher Third-Person-Shooter begreifen kann. Die Kommando, das sind so Spiele, die dann in Deutschland indiziert wurden wegen der hohen Gewaltanwendung. Wir sind ja nicht in Japan, also ist alles kein Problem.
Irgendwie sind wir beim Testscreen gelandet. So, jetzt.
Also das Subgenre nennt man Run and Gun, jetzt verstehen Sie auch warum, weil man rennt und schießt. Inspiriert von den Actionfilmen, sehr gut, von den Actionfilmen der 80er, so von Rambo und Kommando und wie sie alle hießen. Zu dem wir noch ausführlich kommen werden in der Vorlesung, also ausführlich, aber das ist ja ein Teil des Unterhaltungskinos, ganz zentral für diese Zeit. Und das ist eine Form von Adaption, ohne dass man die Filmrechte braucht. Also man nimmt halt nicht die Figur auf, aber man nimmt so die entscheidenden Szenen, wegen denen die Leute ja auch ins Kino gegangen sind. Niemand hat sich für die Story interessiert, auch in den Actionfilmen nicht, sondern im Wesentlichen dafür, diese Momente zu erleben und kathartisch dann, da gibt es ja verschiedene Erklärungen, was eigentlich am Actionkino so fasziniert, in irgendeiner Form halt die Story dazwischen, die nimmt man mit und dann geht es darum, wie schlagen die sich durchs Feld. Ich muss dich jetzt aber leider abbrechen. Du bist zu gut in diesem Spiel.
Contra kann ich auch,
Kommando
geht auch.
Kommando
kann ich bis zu der ersten Splittergranate, die von der Seite kommt.
Okay, komm dann mal Kommando. Damit wollte ich eh anfangen, das war eher das frühere.
Das ist die Sega Master System, also das ist besser als die Arcade-Version, finde ich.
Da waren wir doch eben schon und ich glaube, ich bin dann in das falsche Stück, in das falsche Spiel gerutscht.
Guck, ich mach mal nichts. Ah, jetzt.
Willst so, auch? Das ist... Wenn Sie es, im Grunde genommen ist es sehr ähnlich wie die Vertical Scroller.
Man kann schießen und Granaten abwerfen.
Genau, das ist ganz ähnlich, nur ist halt die Narration durch die Grafik eine andere. Sie sind jetzt nicht im Weltraum und schießen gegen Aliens, sondern Sie sind halt der Soldat und wegen Kriegsverherrlichung wurde das in Deutschland verboten. Weil es ja darum geht, zu zeigen, dass Krieg Spaß macht und keine wirklichen Verwundeten hat und dass die einzige Alternative ist der Angriff und der Kampf und es würde den Krieg verharmlosen und verherrlichen.
Zack, ist er weg. Das Spiel ist sauschwer.
Ja, wie alle Spiele in der Zeit ist das sauschwer.
Genau.
Aber Sie sehen, wir müssen Gefangene befreien. Das Ganze ist so ein Vietnam-Story, in der man da sich durch den Dschungel kämpfen muss, um, ja klar, die amerikanische Geschichte, die aus dem verlorenen Vietnamkrieg in ihren medialen Produktionen viele kleine Siege gemacht haben. Ob das die Filmfassungen sind, und da sind Computerspiele nun nichts anderes, als Versuch, so den amerikanischen Soldaten dann als Helden, der, also einer boxt sich halt durch und endet die ganze Geschichte. Gut, also das war's schon. Run and Gun, als eigenes Subgenre zu den Schmaps, so rein von der Spielmechanik ist es ähnlich, aber was Sie zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich habe keine Raumschiffe, sondern ich habe Läufer, dann brauchen Sie plötzlich die Schwerkraft, weil Sie ja, so ein Soldat kann ja nicht fliegen. Also wenn Sie das narrative Setting ändern, indem Sie andere Sprites einsetzen, dann haben Sie plötzlich auch neue spielmechanische Herausforderungen. Das ist bei einem Top-Down-Vertical-Scroller einfacher, ob das ein Schiff ist, was wie Vaxivius über den Wald fliegt, oder ein einsamer Krieger, der durch den Busch rennt, ändert sich wenig im Verhalten. Aber im Side-Scrolling gibt es halt Spiele, haben wir auch gesehen, Scramble, da können Sie dann hoch runter fliegen, also Sie können den ganzen 2D-Raum abgreifen. Hier haben Sie 1,5D-Bewegung. Sie können sich nach links und rechts bewegen, Sie können springen und manchmal auch die Ebene wechseln, wenn es eine Plattform gibt, aber Sie können nicht überall hin. Und das bedeutet dann auch, dass Sie Gegner so platzieren können, dass man an einer bestimmten Stelle stehen muss, aber dann auch hingeht. Und dann hat man dieses Plattformelement, was bei den normalen Raumschiff-Shoot'em-Ups einfach nicht der Fall ist. Und dann gibt es diese nette, die sogenannten Cute'em-Ups mit so tollen Spielen wie Twinbee. Eine selbstverständlich japanische Entwicklung, die, also es gibt so dieses japanische Prinzip des Süßen, so Katzenaugen, Hello Kitty ist so ein typisches Beispiel, aber auch diese ganzen Manga- und Anime-Ästhetiken, die ja doch sehr stark auf so eine Schlüsselreizdarstellung abspielen. Und so hat man nach den Shoot'em-Ups die Cute'em-Ups, indem sie halt nicht mit Kanonen auf Raumschiffe schießen, sondern mit Münzen auf Lollis oder Herzen einsammeln, Glocken spielen. Das ist Xivius, wenn Sie hier sehen. Also vielleicht haben Sie noch die Angriffsformation von Xivius im Kopf. Es ist genau das Gleiche, die abdriften, Sie tauschen aber die Sprites aus und haben jetzt ein Spiel, wo Sie wissen, die Mechanik funktioniert, aber es sieht halt alles irgendwie ein bisschen herziger aus. Du hast aber, genau, du hast auch noch deine Smartphone, jetzt verwandelt sich das in Äpfel. Also es wäre ein, wäre es nach Europa gekommen, wäre das ein Weg, die Indizierung zu umgehen, indem man halt sagt, wir schießen aber doch mit Bonbons und es geht doch um was ganz anderes. Oder ich gebe dir mal ein anderes, Bells and Whistle ist ja noch so eins. Bitte?
Ich kenne die alle.
Nein, aber es ist halt ein Vertical Shooter mit, da muss man diese Glocken einsammeln. Also es geht wirklich nur um den Austauschen der. Ah, du hast die. Die Glocken kann man, wenn man sie einsammelt zum richtigen Zeitpunkt, kriegst du musst sie so anschießen, dass es dann halt. Und es ist deswegen ein eigenes Subgenre geworden, weil es jede Menge dieser Spiele gibt, in denen man die klassischen Shooter nimmt und die Sprites austauscht und dann plötzlich auch eine andere Zielgruppe vor Augen hat. Das ist alles viel herziger als diese martialischen. Und naja, wenn ich jetzt hier wieder den Soldaten habe, der gegen andere Soldaten kämpft, dann ist es ein Indizierungsgrund. Sowas wäre wahrscheinlich auch selbst in Deutschland ab 12, weil es so harmlos ist, durchgegangen. Und das wiederum zeigt, dass die ganzen Indizierungsfragen sich gar nicht auf die Mechanik richten, sondern vor allem auf die audiovisuelle Präsentation. Also nicht, dass man zielen, schießen, treffen muss, ist entscheidend, sondern dass es sich um humanoide Gegner oder eben Tiere, Lebewesen oder nicht handelt. Und dadurch entscheidet sich dann, ab welchem Alter so ein Spiel freigegeben ist. So, wir machen schon wieder Schluss. Ja, es hat ansonsten wenig zusätzlichen Mehrwert, bitte. So, hier sehen Sie mal von Raf Costa ein sehr schönes Diagramm. Das lässt sich bei den Schmaps sehr schön zeichnen. Also Sie haben halt am Anfang Space War, oben links haben wir gesehen, Space Invaders und Asteroids werden da direkt von inspiriert. Galaxien haben wir gesehen, Galaga haben wir gesehen. Und Sie sehen, es gibt noch ein paar andere, Tempest haben wir mal gesehen, Centipede habe ich jetzt gar nicht. Aber warte mal, ich habe es nicht drauf, aber ich habe es, glaube ich, nicht drauf.
Gott. Hast du Choplifter?
Nee. Also wir sehen noch ein paar andere, Sinistar, Choplifter, Xivius, Defender, also viele hat man gesehen. viele nicht, die finden Sie aber im Netz. Hier sehen Sie dann auch die verschiedenen Angriffsformationen, also wie sich die aus so einer ludischen Sicht dann auch unterscheiden. Das sind dann so ganz kleine Unterschiede in der Spielmechanik, aber da Sie ja nicht so die Riesenauswahl haben, ist es entscheidend, ob Sie sich so bewegen können, ob Sie sich nach hinten und nach oben bewegen können oder nur nach links und nach rechts, in denen dann sich die Spieler auch differenzieren. So, und dann sehen Sie, geht es rechts raus, isometrische Shooter, Saxon haben wir auch gesehen, Blue Max und Extinction, The Modern Schmup wie Raiden, R-Type und andere, oder eben das Donpachi, was wir gesehen haben, oder Overhead Roaming Shooter, Star Control, Smash TV und andere, oder zu den 3D-Shootern, da bewegt sich dann Saxon hin. So, das ist so eine Genealogie. Und darum geht es mir in der systematischen Spielegeschichte, dass Sie eben nicht sagen, ich habe ein Spiel, das war dann plötzlich da. Spielhistorisch entwickelt sich das sehr häufig aus, naja, Space Invaders oder aus Pac-Man oder aus Pong. Und dass Sie da so ein bisschen die Genealogie der einzelnen Mechaniken nachzeichnen können. Aber das reicht nicht. Spielegeschichte ist ja nicht, plötzlich war Space Invaders da. Space Invaders kann man nachzeichnen, wie sich das aus Breakout entwickelt oder auch aus Pong. Das erkläre ich Ihnen aber ein andermal. So, und wie man dann aus den Filmen und den popkulturellen Einflüssen außerhalb auf die Idee kommt, ja, nehmen wir doch mal Tentakelmonster, die die Erde angreifen. Wie kommt denn auf so eine Idee? Na, jemand, der Krieg der Welten gesehen hat, in dem Tentakelmonster die Erde angreifen. Und der gesehen hat, aha, es gibt überhaupt diese Weltraumschießvarianten, weil er Star Wars gesehen hat. Und das sind solche Einflüsse, und Star Wars werden wir auch noch sehen, entstand ja nun auch nicht aus dem Nichts, wie sich sowas kulturhistorisch, technik- und spielhistorisch entwickelt. Und damit man das Gefühl dafür bekommt, wie Spiele als Kulturgut sich auch in einem bestimmten Ort verarbeiten. Und wenn man mal raus ist aus dem, die Steuerung ist so schwer, ich kann mich blamieren, oder es ist so brutal, weil hier auf Dinge geschossen wird, also weil da irgendwelche Funken fliegen, wenn man da durchguckt und wieder auf die Spielmechanik kommt, weil der visuelle Reiz dann auch irgendwann verfliegt, dann kann man auch so einen Vergleich etwas neutraler treffen. Und das ist das Ziel, dass Sie da durchkommen, von der audiovisuellen Überwältigung, so ein bisschen wie im Überwältigungskino der Visual Effects, hin zu der Analyse, funktioniert das Spiel mechanisch? Also ist es gut ausbalanciert, ist es fair, kriege ich die Ressourcen, die ich brauche, oder ist es zu leicht? Warum ist es eigentlich so schwer? Naja, Arcade halt, die wollen ja auch gar nicht, dass sie so lange dabei bleiben. Kann ich was tun, um besser zu werden? Es entwickelt sich der E-Sport in dieser Zeit, das machen wir auch bei anderen Spielen. Dieses Kompetitive, Arcade ist kompetitiv. Seit es diese Highscore-Listen gibt, gibt es Menschen, die sagen, da will ich ganz oben stehen. Da stehe ich nämlich auch nächste Woche, wenn ich nicht mehr da bin, stehe ich immer noch da und alle sehen, wie gut ich bin. Es gibt Turniere, Weltmeisterschaften, all das entsteht durch die simple Mechanik der Highscore-Liste, in der man so einen Namenskürzel einträgt. Und wenn Sie das sehen, wie sich das historisch entwickelt und wie sich das heute ausprägt, dann verstehen Sie das Medium einfach besser. So, Shooting Gallery habe ich ja, wie gesagt, ich danke Jens, ich glaube, jetzt sind wir erstmal durch, also mit den Arcade-Spielen. Jetzt kann ich auch gar nicht mehr so viel zeigen, was die Arcade braucht. Die Shooting Gallery kommt aus der Magnavox, das ist ein Magnavox Odysseys, die erste Spielekonsole fürs Wohnzimmer. Hier sehen Sie mal von Ralph Baer. 1972 kommt die raus, in Anlehnung an Pong. Wir sehen die Konsole noch weiter, im weiteren Verlauf, auch wie sie funktioniert. Das Interessante an dieser Konsole war, dass sie so ein Lichtgewehr dabei hatte. Im Grunde genommen ein Lichtdetektor, der, wenn sie den Trigger zielen, guckt, ist der Bildschirm gerade hell und wenn ja, dann habe ich was getroffen. Das funktioniert, ist völlig in Amerika, völlig unkritisch, selbst in Deutschland ist es noch möglich, dass sie so ein Gewehr zu einer, also einer richtigen Waffennachbildung zu einem Computerspiel erwerben, weil sie hier auf Gespenster schießen, prähistorische Safari, Dogfight, also so ein Flugzeugkampf oder Shootout, wirklich so eine Schießbude aufmachen. Und das, was dann später kommen wird, dass sie auf Humanoide schießen, wo man dann auch keine Waffen mehr mitliefert an den Heimgebrauch, das können sie heute noch bestellen. Sie können heute immer noch die Call of Duty-Waffe bestellen, aber es wird nicht so beworben wie die Spiele selber, weil natürlich seit Computerspiele und Gewehre oder Handfeuerwaffen irgendwie zusammengelinkt wurden in den 90er Jahren, es ist ein total sensibles Thema. 1972 war das alles noch ganz harmlos. Hier sehen Sie dann andere Konsolen, Arcades, die eben dieses Shooting Gallery aufgreifen, die viel älter sind als die Magnavox. Also Schießbuden und Schützenvereine gab es ja nun deutlich länger. Ich habe Ihnen in der Dienstags ja schon gezeigt, wo irgendwelche jungen Männer gegen Luftwaffen gekämpft haben mit so analogen Gewehraufbauten. Also der Wunsch, dass man auf was Bewegliches zielt, ist so alt wie die Jagd. Und das ist einfach eine Fortsetzung mit elektronischen Mitteln. Man kann weniger cheaten, also man kann da nichts tun, um den Computer zu betrügen. Und es funktioniert, dass zwei es gleichzeitig machen. Es braucht keinen Schiedsrichter, es hat viele Vorteile. Und Sie sehen hier mal so ein paar, also Galaxy War, Tracer, Cartoon Gun, Wildwood, Cosmic War. Es gibt alle möglichen Arcade-Automaten, auch schon vor Space Invaders. Aber die sind halt so aus dem Militärbereich, aus dem Jagd, aus der Simulation der Schaubuden der Kirmesveranstalter. Und deswegen war Space Invaders sowas Besonderes. Cosmic War kommt ja auch 78 raus, weil es eben sagt, wir nehmen ein neues Thema. Hier ist Duck Hunt von 85, das habe ich tatsächlich doch noch dabei. Lieber Jens, du müsstest noch mal nach vorne kommen, wenn ich es wollte. Nee, das geht netterweise hier. Das geht netterweise, also das, was man sieht. Eigentlich ist ein Lightgun-Spiel.
Das macht keinen Spaß.
Nein, es macht keinen Spaß, wenn man sieht mal, was funktioniert. Das ist ein Nintendo-Spiel, ne? Also nie Nintendo. Ja, du kennst es.
Ich kenne es, aber es
so, du, nein, du bewegst dich mit dem Controller drauf und dann drückst du auf. Ja. Versuch mal, ob es geht. Oder ich muss es machen.
Du musst es
machen,
genau.
Ja, du kannst es gar nicht machen. Es macht null Spaß. Es macht null Spaß, genau. Eigentlich müssen Sie jetzt. Ich habe Ihnen das ja mal mitgebracht.
Also so könnten Sie sich das vorstellen. Sie haben hier Ihre Lightgun. Aber leider klappt meine Playstation mit ihr nicht so wie ich das wollte. Also inzwischen gibt es halt Lightgun-Spiele für die Playstation. Und dann müssen die zielen. Und der Move-Controller wird aufgenommen durch die Kamera. So, und die weiß dann, wo mein Controller ist. Und damit könnte man das entsprechend nachbauen. Sie kennen das vielleicht auch aus Wii Sports. Da gab es dann auch solche Lightgun-Varianten, die halt mit ihrer Technik funktionierten.
So, und Sie sehen, wenn ich auf diese Enten schieße, ja, jetzt hat er mich natürlich, ich habe ja einen. Wenn ich auf die Enden schieße, färben die sich kurz weiß. Da gibt es ein kurzes und weißes Quadrat, was auftaucht. Ja, ist ja Credits One. Und wenn dieses weiße Quadrat auftaucht, dann wird der Lichtsensor in meiner Waffe aktiviert, in dem Moment, weil diese Ente ist ihm egal. Der will nur wissen, zeigt dieser Lichtsensor auf die richtige Stelle. Und dann wird mein Schuss überhaupt registriert als Treffer. Aber so funktionieren solche Lightgun-Spiele. Das wiederum für Kinder. Wenn Sie sich an die Wii erinnern, die Wii hat es ja nun geschafft, da so einen eigenen Shooter unterzubringen, indem man halt auf Tontauben schießt. Also ab Null. Und dann noch so ein Schwertkampfspiel aus Ego-Perspektive. Da war ich echt beeindruckt nach den ganzen Diskussionen, dass man Kindern solche Spiele vorsetzt, in denen sie ja mit einer Waffe auf den Bildschirm ziehen und dann abdrücken, halt auf Enten schießen, aber hinterher dann auch auf Aliens. Aber dass das so völlig kritiklos durch alle Kontrollen ging, aber vielleicht weil es von Nintendo kam, die sowas Schönes mit Duck Hunt gemacht haben. Was ich Ihnen heute gern gezeigt hätte, wäre Mad Dog McCree, aber ich muss Ihnen zumindest mal auf, ich habe es sogar, aber wie gesagt, ich zeige es Ihnen irgendwann mal, auf irgendeinen Spieler machen wir das mal. Mad Dog McCree ist nämlich eines der interaktiven Filme, die gibt es gar nicht so viele, mit Lightgun-Funktion. Das passt sehr gut, weil interaktive Filme heißt ja, dass sie Full-Motion-Video haben. So, und damit haben sie keine Kontrolle über Kamerabewegung, Einstellung, über irgendwas. Das ist ja alles vorgegeben. Was bleibt an Spielmechanik übrig? Und eine Spielmechanik ist halt, Sie müssen im richtigen Moment auf den richtigen Knopf drücken. Da gibt es noch andere Spiele, aber es funktioniert verblüffend gut bei solchen Rail-Shootern. Es ist eigentlich nur ein Rail-Shooter, weil ja alles vorgegeben ist. Aber es gibt dann mal so die Verzweigungsmöglichkeit, wenn Sie dann nicht schießen, dann wird diese Filmsequenz abgespielt. Wenn Sie treffen, wird eine andere abgespielt. Werden Sie jetzt sehen. Das ganze Spiel, ich glaube, spielt man in 2 oder in 25 Minuten, kann man alles durchspielen. Das ist übrigens Original-Footage. Die wurde dann also rekonstruiert, digitalisiert. Inzwischen ist das ein PS3-Spiel. Und diese ganzen alten Spiele aus den 90ern werden hier, also kann man heute beim PlayStation, ja. Das ist die Spielmechanik. Und das war, als es rauskam mit einer Lightgun, heute mit dem Move-Controller, aber das Spielgefühl ist dann doch sehr ähnlich. Und das ist faszinierend, das erste Mal, wenn man das sieht. Dann ist es halt so ein interaktiver Western, der sich reduziert auf die entsprechenden Schussszenen. Aber danach wird es halt fad. Deswegen funktionieren interaktive Filme nicht. Oder die funktionieren einmal, haben dann aber einen hohen Schauwert.
Ja.
Ja, aber es funktioniert ja nicht. Also das ist nicht vorgesehen. Da gibt es keine Footage für. Also braucht man es auch nicht machen. Auf Unschuldige zu zielen. Haben Sie ja eben gesehen, Sie können erst schießen, wenn der Gegner die Waffe zieht. Eine Handshot never first in diesen Spielen. Weil Sie nicht Leute erschießen können, die nicht zur Story gehören oder die nicht die Gegner sind. So, und der spielt so gut, also Sie werden nie getroffen, ganz klar. Das ist halt bei Let's Plays so ein Problem. There's more inside! Bitte? Genau, das ist alles vorgegeben. Und hier sehen Sie mal rechts das Kabinett, was dazu gehört, Mad Dog McCree. Man denkt, es gäbe jede Menge Spiele davon. Es gab dann auch andere, die Firma American Laser Games hat dann eins mit Polizisten gemacht, ein Science-Fiction-Spiel. Also man hat alle Genres, in denen irgendwann geschossen wird, ein Militärspiel, sind sie durchgegangen. Auf Laserdisc haben sie das noch rausgegeben. Aber da sich das Spielprinzip zu sehr wiederholt hat und die Einstellung, also es hatte keinen Wiederspielwert, sodass Leute dann wenige haben es intensiv gespielt, aber wenn sie dann durch waren, waren sie auch fertig und andere haben es nicht weitergemacht. Das ändert sich dann 1994, haben sie den ersten polygonbasierten Lightgun-Shooter, den ich Ihnen leider nicht zeigen kann, also den Virtual Cop 1, nicht den 2, hätte ich dabei. Der funktioniert ganz genauso, sie haben auch hier ihre Lightguns, aber sie haben das auf Polygonbasis. Was ich schon mal sagte, die Grafikqualität geht zurück, man geht weg von den toll aufgelösten Sprites zu schlechter aufgelösten Vorder- und Hintergrundbildern, aber freie Kameraführung. Plötzlich können Sie die Kamera bewegen oder Sie können in irgendeiner Form mit der Umwelt interagieren. Wir hatten das bei Virtua Fighter gesehen, Virtua Cop geht auch in diese Richtung. Ich kann Ihnen mal versuchen, das zu zeigen. Nee, Fighter hatten wir ja schon. Habe ich das nicht hier drauf? Eigentlich doch nicht. Wenn man sich da wirklich Nein, man kann sich nicht frei bewegen. Es ist ein Rail-Shooter, aber man hat die Möglichkeit, die Kamera ein bisschen zu bewegen. Das fängt jetzt an. Also man kann sich dann ducken oder nicht ducken und man experimentiert erstmals mit dieser 3D-Welt. Time Crisis, achso, das habe ich, glaube ich, dabei. Time Crisis, hier ist es genau. So, also jetzt kommen wir auch allmählich in die Zeiten, in denen die Emulationen nicht mehr funktionieren werden. Aber noch geht's. It's Rachel, the daughter of President Stasio. Get into the castle and rescue Rachel. Sometimes, someone's calling Brian Dorsko. A small recovery is in here. Also, dichte Narration, sehen Sie gleich. Ah, man muss auch, glaube ich, genau, man muss drei Coins einwerfen. Und ich glaube, das Spiel ist schlecht kalibriert. Also ich schieße gar nicht mal immer auf das Fadenkreuz. Also Sie sehen schon den narrativen Anspruch. Also das funktioniert, es will als Film funktionieren, wird auch so vermarktet. Das sind jetzt wirklich interaktive Filme und mit dem ganzen Vorspann. Das funktioniert vor allem auf Konsolen, weil nur die in der Lage sind, solche Grafiken darzustellen. Das ist so das letzte Aufbäumen der Arcades, weil jetzt kommt die PlayStation raus und die wiederum wird ähnliche Rechenleistung vorbringen wie Arcade-Spiele. Und hier lebt die Arcade noch von ihren Interfaces. Das bringt die PlayStation in dieser Form noch nicht mit Pedal und Waffe und diesem Bildschirm. Aber in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, endet dann auch die Blütezeit der Arcades. Ganz berühmt, da habe ich leider keine Emulation, die House of the Dead in Deutschland alle Teile beschlagnahmt. Auch ein Rail-Shooter, wo sie halt gegen Zombies kämpfen, mit sehr expliziter Gewaltdarstellung, was dann doch den deutschen Bundesprüfstellen zu viel war. Funktioniert aber als Spiel ganz ähnlich, hat entsprechend viele Ableger und ist so einzureihen. Das ist eines der Spiele, die jetzt mal nicht auf diese Polizei-, Soldaten-, Militärmetapher setzen, sondern explizit ins Horrorgenre ausgreifen. Und da gibt es gar nicht so viele Computerspiele, die das machen. Weil die Science-Fiction-Spiele dann so dominant waren, wenn geschossen wird, dann mit futuristischen Waffen, dass man Horrorspiele erst in den 90er Jahren verstärkt wiederentdeckt hat. So, und dann gibt es ein anderes Subgenre, die Cabal-Shooter, wie in Cabal. Der berühmteste Cabal-Shooter seiner Zeit war Moorhuhn, 99. Das haben Sie vielleicht noch kennengelernt. Das war eine Werbung von Johnny Walker, glaube ich, die, glaube ich, mehr Schaden am Bruttoinlandsprodukt ausgerichtet hat als Solitär von Windows. weil das einfach so ein Spiel war, das man sich im Büro runterladen konnte und dann haben das stundenlang Menschen halt in ihrer Arbeitszeit gespielt. Vom Prinzip her ganz ähnlich, sie müssen halt diese lustigen Moorhühner runter abschießen, die fliegen und ab und zu taucht eins vor ihnen auf. Ist von der Mechanik her ein typischer Cattle-Shooter, aber war irgendwie lustiger und süßer. Und die, ich glaube, die Marke gibt es bis heute und sie versuchen, das war so das Angry Birds der Nullerjahre, was irgendwie wahnsinnig bekannt war, relativ niederschwellig zu spielen. Man brauchte keine große Ausstattung, man nur ein bisschen mit der Maus sich irgendwie auskennen. Und hat dann diese Idee gehabt, der Weltmacht. Also es gab noch und nöcher Spin-Offs, ich glaube ein Film wurde geplant, wurde dann aber doch nicht gedreht. Diese Figuren gibt es bis heute, taucht das auch immer mal wieder auf, Moorhuhn hier und dort. So, und dann gibt es Third-Person-Shooter, und das überlasse ich jetzt Ihnen, aus zeitlichen Gründen auch. Die Übung soll Sie davon abhalten, lediglich die Folien dieser Vorlesung als Grundlage für Ihre Genrestudien zu nutzen. Ist ja keineswegs so, das sind jetzt die Spiele, auf die es ankommt. Sondern es gibt eine ganze Menge mehr. Ich zeige Ihnen schon die wichtigen Titel, die Ihr Genre dann voranbringen. Also wichtig immer aus genrehistorischer Sicht. Aber bei Third-Person-Shooter habe ich ihn ja auch schon so mit Contra, haben wir ja schon die ersten gesehen, wo dann der Blick auf den Charakter von hinten über die Schulter kommt. Das wird dann in den 90er Jahren stärker ausgebaut, mit dem großen Vorteil, dass wir Avatare haben, also Charaktere haben, Figuren, die eine eigene Geschichte haben. Denken Sie an Lara Croft als berühmteste Vertreterin. Das ist was anderes als First-Person-Shooter, zu denen ich gleich komme, weil Sie hier stärker die Narration an die Figur hängen können. So, also, schauen Sie sich das an. Ich habe Ihnen ja letzte Woche vorgestellt, wie man sich ein Genre erschließt und wie man sich ein einzelnes Spiel erschließt. Schauen Sie sich das mal an in die Liste. Die Wikipedia-Liste ist weiterhin zu empfehlen. Gerade im Bereich so der Genrestudien, wenn Sie sich das durchlesen, was da drin steht, dann könnten Sie die Vorlesung aufhalten. Vielleicht sollten Sie dann noch gehen hier in den History-Teil. Hier haben Sie einfach jede Menge Titel. Buck Rogers haben wir gesehen, Space Harrier haben wir gesehen, aber das geht natürlich so ein bisschen weiter und Sie können sich hier entsprechend dann die Informationen zu den einzelnen Spielen von anderer Seite holen. Contra haben wir eben gesehen. Also die Grundlagen kennen Sie. Wie das dann aber in den 90ern weitergeht, so Tomb Raider, das werden wir wahrscheinlich noch in deiner Vorlesung, kriegen wir die eh noch, die Lara Croft. Ist auch fragwürdig, ob das ein Shooter ist, wenn ich eher ein Plattformer. Oder dann halt zu den moderneren Max Paynes oder Gears of War und so. Das können Sie sich ja anschauen, wobei wir in der Vorlesung gar nicht so sehr in die Jetztzeit vordringen, weil wir davon ausgehen, die Interessierten unter Ihnen kennen die Spiele der letzten Jahre. Und für alle ist es schon mal interessanter, die historischen Wurzeln zu sehen und nicht so die tollen grafischen Welten, die ein Red Dead Redemption mitbringt, die man, wenn man sie hier 2 Minuten anspielt, sowieso nur, was will man damit machen? Also die Spiele sind ja viel zu komplex, um sie hier angemessen würdigen zu können, sodass wir doch stärker auf die Ursprünge gehen. Also schauen Sie sich mal die Third-Person-Weiterentwicklung an, die sich ja... Am Anfang gab es die Trennung nicht. Es gab halt Shoot'em-ups und da sah man das Raumschiff oder man sah die Figur, die da läuft. Und irgendwann teilt sich das insbesondere durch den Übergang zu den First-Person-Shooter, die keineswegs in den 90ern losgehen. Aber da habe ich das halte ich mir vor für die andere Vorlesung. Ich habe Ihnen ja auch letzte Woche schon was am Dienstag schon was dazu erzählt. Das Schöne ist, so Spiele wie, wie Wolfenstein, das müssen Sie mal gesehen haben oder mal gespielt haben, weil es immer genannt wird als erstes und wichtiges Spiel, ist auch richtig, es hat das Genre wirklich doch sehr stark geprägt. Sie können hier bei Archive.org diese Spiele ganz normal im Browser spielen inzwischen. Jetzt, in diesem Moment, machen wir den Browser auf und spielen Sie das, wenn Sie das runterladen. Damit man mal eine Idee hat, was ist das eigentlich für ein Spiel? In jeder Geschichte werden Sie Wolfenstein und Doom lesen. Was sind das eigentlich für Spiele und was unterscheidet Sie von dem modernen First-Person-Shooter? Und was Sie hier machen können, ist eben eine DOS-Box im Browser ausführen. Mal gucken, ob ich die Steuerung hinkriege hier. Ja, das Spiel ist ja auch einfach. Aber oh, wir haben hier unten noch was abgeschnitten, das ist nicht gut. Nee, es geht. Also wir müssen es. Ich kann ein bisschen reinzoomen, so dann haben wir das Beste aus beiden Welten.
Kannst du den Bildschirm auf dem Bildschirm ausschalten?
Ja, habe ich ja gemacht, aber dann wird unten der...
Ja, ich meine den Spiel,
ach so, okay, ja, nee, das ist nicht so schlimm, aber es geht ja mal so um das grundlegende Prinzip. Aber ich bin gerade entsetzlich langsam. Ja, toll. Toll. Ganz, ganz mies. Ja, aber nee, ich kann mich nicht bewegen. Also ich habe... Ah, nee, ich habe die, ja, ich habe die völlig falschen... Ich habe die völlig falschen Steuerungen da. So, also, sie bewegen sich. Jede Menge Geheimtüren und so, aber gut. Hier, das, deswegen ist in Deutschland verboten. Und deswegen und so, das sind so Bilder, die kann man dem... Bitte? Egal, das darf nur Tarantino. Manchmal gibt es doch hier Geheimgänge. Okay, also Prinzip verstanden. Also das ist das Wolfenstein. Spielen Sie es mal an. A, es ist kein Skandal, aber B, man versteht auch, es funktioniert als Shooter halt schon ziemlich gut. Im Vergleich zu den Vorgängern, die meistens so Labyrinthspiele waren, in denen sie sich was abschießen oder eben diese nicht dreidimensionalen Sprite-Scale-Spiele. Und mindestens, also das ist so der Anfang, in dem id Software zeigt, was sie vorhaben. Und der nächste Schritt wird dann Doom sein. Das können Sie inzwischen sehr schön als Flash-Spiel spielen. Das funktioniert auch. Also es funktioniert wie das Doom. In Doom können Sie auch auf dem Bankautomaten ausführen. Das ist das Interessante, dass Doom fast überall läuft. Und das sind so die beiden Spiele, die jeder mal, der sich zumindest für die Shooter-Geschichte irgendwie interessiert, 10 Minuten, eine Viertelstunde einfach mal angespielt haben sollte. Vielleicht Doom müsste man vor allem im Netz spielen. Das können Sie bei uns oben machen. Wir haben so eine 4-Spieler-Variante, weil es ja ganz wesentlich ein LAN-Spiel war und gar nicht so sehr ein Singleplayer-Game. Und das war, als Singleplayer lief es so, aber das Besondere an diesem Spiel war halt die Möglichkeit, dass man es im lokalen Netzwerk spielen konnte, was dazu führte, dass in den Unis, das stand zur Verfügung als Shareware zum Download, in den Unis halt dann die LAN-Partys losgingen, weil die schnellsten Netze, also die lokalen Netze hatten, bis dann sich LANs so in den Haushalten verbreiteten. Und damit fängt dann diese Szene, diese First-Person-Shooter-Szene an, die sich ja vor allem als kompetitive Multiplayer-Szene versteht und gar nicht so sehr als Kampagnen-Durchspiel-Szene. Das sieht man hier alles dann nicht. Und dann geht es halt um diese verschiedenen Spielmodi, wer überlebt oder ein Team-Deathmatch, was es gibt. Sie sehen hier gleich, es gibt kein Hoch und Unten, also man kann nicht hoch und runter zielen. Es gibt dieses Raycasting und der Schuss geht immer in die Vertikale, wo der Gegner steht. Diese Welt hat eigentlich gar keine richtige Vertikale von den Treppen abgesehen. Man kann auch nicht springen. Das ist einfach von der Grafik nicht vorgesehen. Das wird sich dann ändern. Mit Marathon von Bungie, die dann später mit Halo ja den Shooter-Markt nochmal ganz grundlegend ändern werden. Marathon auf Mac, interessanterweise mal ein wegweisendes Spiel auf dem Mac, dass dieses mit der Maus kann ich den Blick einrichten und diese Tastatur-Maus-Kombination in die First-Person-Shooter-Welt bringen. Duke Nukem 3D wird den Duke als Figur einführen, der sehr umstritten, aber dann doch sehr charakteristisch ist und als Versuch, im gleichen Jahr, in der auch Lara Croft kommt, als Versuch mal die Figurenentwicklung, also nicht Entwicklung, aber die Figurendarstellung in Computerspielen ein bisschen stärker zu akzentuieren. Sie waren halt bislang immer irgendwelche namenlosen Helden, so irgendwelche Marines. Und plötzlich hat man die Steuerung von so einer Person, die auch einen Wiedererkennungswert hat. War ein Riesenerfolg 96. Es gab ja dann die Fortsetzung vor ein paar Jahren, die ja brutal gefloppt ist, weil die Figur in den Nullerjahren nicht mehr funktioniert. Die war halt also ihren Humorwert 96 gehabt, aber heutzutage klappt das nicht mehr. Quake bringt dann die Vertikale stärker rein, dass sie sich dann auch wirklich im Raum besser bewegen können und Level auf verschiedenen Ebenen haben. GoldenEye 007 ist auf der Nintendo N64 das Spiel, eigentlich der erste Shooter auf einer Konsole. Bis dahin ging man davon aus, Shooter geht nur auf PC. Sie brauchen eine Maus und eine Tastatur. Mit Controllern kann man keinen Shooter spielen. Das ist insofern falsch, weil sie eben dann anders mit der Steuerung umgehen müssen. Sie können nicht so präzise zielen, aber es funktioniert. Und das hat GoldenEye gezeigt, neben einigen anderen Features hatte, das war wirklich ein wegweisender First-Person-Shooter auf der N64, die sonst ja eher Familienkonsole war. Unreal bringt die Unreal Engine und trennt dann auch die Engine von dem Spiel. Und Unreal beginnt, die Engine zu vermarkten für Spielehersteller, die eigene Shooter machen wollen, sodass es eine Menge Ableger gibt, die direkt auf der Unreal Engine basieren, wie Half-Life. Obwohl Half-Life ist, glaube ich, noch auf der Quake Engine. Also It fängt an und Unreal fängt an, ihre Spieletechnologie getrennt von den Spielen zu vermarkten und ermöglichen damit erst die Gründung von kleineren Spielefirmen, die gar nicht so viel Know-how haben, eine eigene Game Engine zu schreiben, aber eine Spielidee umsetzen wollen. Jetzt beginnen dann auch solche Studios aus dem Boden zu schießen, die sagen, okay, ich kaufe mir die Engine dazu oder lizenziere mir die und habe eine Spielidee, die ich umsetzen will. Das beginnt erst, wenn man die Technologien in Form von Middleware ausgliedert. Half-Life von 1998 wäre jetzt so ein Spiel, was Narration in den First-Person-Shooter einbaut. Das ist als Meilenstein gar nicht zu unterschätzen. Bis dahin waren narrative Spiele entweder die Adventures, zu denen wir ja in 2 Wochen oder in 3 Wochen eine Vorlesung haben, und dann ansatzweise die Action-Adventures, in denen Adventure-Mechaniken mit Action-Elementen kombiniert wurden. Aber Shooter waren das, was sie bislang gesehen haben, draufhalten und abdrücken. Die Narration dann meist so in einer Zeile oder eben rette die Tochter des Präsidenten, indem du alles abschießt. Also das, was man aus den Actionfilmen kennt. Und mit Half-Life beginnt nun es setzt sich durch dieser Versuch aus einem ganz klaren Shooter eine sehr starke Story einzubauen, also stark im Sinne des Unterhaltungs, Science Fiction, Fantasy, Military Shooter, also in diesem Genre ist aber eine starke Narration aufzubauen, die auch gut funktioniert. Als Spiel funktioniert es auch sehr gut und hat ansonsten noch ein paar technische Neuerungen. System Shock 2 wird man noch vorgestellt bekommen, weil es so zwischen Shooter und Action-Adventure liegt, also setzt das fort und ist im Grunde genommen der Vorläufer von Bioshock. Wenn Sie Bioshock kennen, dann werden Sie vieles in System Shock 2 wiederfinden, eigentlich sehr umgekehrt. Unreal Tournament ist jetzt das erste Spiel, was nur noch online, also es gibt so einen Demo-Mode, in dem Sie die Mechanik lernen, aber jetzt fangen Spiele an, die Sie nur online spielen können, weil es davon ausgeht, Sie haben mindestens 4 Freunde, die das auch haben, oder mindestens 3, dass Sie es zusammenspielen können. Es gibt gar keine Kampagne in Unreal Tournament. War ein Riesenerfolg, ist auch im E-Sport dann sehr schnell adaptiert worden, weil es dann darum ging, als Team seine Skills zu zeigen. Medal of Honor greift das Military, also nimmt das Fantasy wieder raus, oder hier dieses Science-Fiction-Motiv, was die meisten hier lang hatten, irgendwelche Aliens in versunkenen Marsstationen oder Raumschiffen zu töten, wird Medal of Honor auf diese Weltkriegsmetapher gehen und den Military-Shooter einführen, der dann mit Call of Duty entsprechend, und dann gibt es ja jede Menge Anfang der Nullerjahre, die so diese Weltkriegsshooter sind, und das fängt mit Medal of Honor an. Im Grunde genommen auch hier werden wieder die Sprites ausgetauscht oder die Modelle ausgetauscht und man hat ein anderes narratives Setting, aber die Spielmechanik bleibt dann noch sehr ähnlich. Counter-Strike als Half-Life-Mod ist deswegen so bekannt, weil es dann durch die Fernsehen Feuilletons getragen wurde als ein unglaublich brutaler Shooter, in dem es darum geht, herzlos alles niederzustrecken. Und genau da haben sie sich ja genau das Falsche rausgesucht, weil Counter-Strike ein sehr teambasiertes taktisches Spiel ist, was so zwischen First-Person-Shooter und Tactical-Shooter liegt. Natürlich kann man durchgehen und auf alles schießen, was sich bewegt, aber nur das Team gewinnt, was sich abspricht und seine Taktik aufbaut. Also insofern ist es gerade nicht der typische Ego-Shooter, sondern der typische teambasierte mit großen Social Skills, wenn man da gut sein will in dem Spiel. Da muss man sich halt absprechen, man muss seine Eitelkeiten zurückstellen, weil es das Team muss gewinnen und nicht der Einzelspieler. Es ist nicht umsonst wurde das wichtigste Spiel im E-Sport. Bis heute gibt es in den verschiedenen Ablegern regelmäßig Counter-Strike-Turniere. Wir haben selber eine E-Sport-Gruppe, die Counter-Strike spielt, weil die Mechanik, so wie sie in 2000 gelegt wurde, einfach hervorragend funktioniert, sehr gut ausbalanciert ist und es ganz wesentlich aufs Level-Design ankommt und wie die Map aufgebaut ist. So in 2001 wird dann Bungie mit Halo Combat Evolved die Grundlage dafür legen, dass Shooter plötzlich auf die Konsolen wandern. Erst entwickelt für, also gab es damals noch Mac-Demos und Windows-Demos und dann wurden sie überraschend von Microsoft aufgekauft und haben dann nur noch exklusiv für die neue Xbox entwickelt und mussten dann natürlich auch mit den Controllern umgehen, die kein Maus und Tastatur mehr waren, wie sie es von Marathon noch kannten. Und haben aber es geschafft, unter anderem auch durch dieses hervorragende Balancing und die sehr gute Level-Design. Und insgesamt war das einfach ein sehr rundes Spiel. Wurde sowohl ein System-Seller für die Xbox, bis heute ist es einer der Gründe, warum die Xbox als Konsole sich gut verkauft, weil Forza und Halo die Spiele sind, die Fans dann entsprechend auch suchen und wieder suchen. Und es fängt an, dass plötzlich Shooter auf Konsolen und PCs gleichwertig entwickelt und veröffentlicht werden. Das liegt natürlich daran, dass diese Konsolen der sechsten Generation, wie die Xbox und die PS2, grafisch den PCs dann also nicht mehr hinterher standen. Eigentlich waren die Konsolen stärker als die PCs, aber von der ganzen Grafik so stark wurden, dass das Gameplay sich mit der Darstellung sehr gut vereinen ließ. So, und plötzlich merkt man, so eine Konsole hat zwar eine schwierigere Steuerung, aber der Gesamtaufbau des Spiels führt dann doch dazu, dass die interessanteren Entwicklungen auf der Konsole rauskamen. Battlefield 1942, Half-Life 2, das kann ich Ihnen noch zeigen, das habe ich immer dabei. Bitte? Ja, es gibt gar nicht so viele Spiele, die auf dem Mac laufen in dieser Form, das kann man dann emulieren, aber jetzt wird es dann auch schwieriger, die mal so kurz 3 Minuten anzuspielen, weil sie dann die langen Intros haben etc. Bei Half-Life ist es ein bisschen anders. Und dafür, dass das Spiel 12 Jahre alt ist, funktioniert es immer noch verblüffend gut. Also wir haben jetzt so den narrativen Teil haben wir abgeschlossen, das dauert schon eine Viertelstunde, bis man jetzt überhaupt seine erste Waffe hat. Aber das ist halt in den Spielen üblich, man arbeitet sich hoch, man hat erstmal so diese Crowbar, also so wie heißt Brecheisen. Das sind die Bösen. So, jetzt habe ich plötzlich eine Waffe in der Hand. Und so funktionieren halt heute immer noch Shooter. Zielen, draufhalten und schießen. Das ist allerdings die deutsche Fassung, in der dann, oder das ist ein Fehler, die deutsche Fassung, in der die Gegner sich dann auflösen, man müsste die mal patchen, dass es vernünftig läuft. So, und sie haben jede Menge so teilnarrative Elemente, wo nicht ganz klar ist, in welche Richtung die weisen. Und was interessant an Half-Life ist, das können wir vielleicht mal machen, Spiel laden, mal gucken, wo wir was haben. Sind einfach, es wechselt regelmäßig. Also man hat die Shooter-Elemente, dann hat man plötzlich. Wo sind wir jetzt hier? Ah, wir sind in Ravenholm. Es gibt andere Gegner, es gibt die Ausnutzung der Spielphysik. Aber es bleibt alles in allem ein Shooter. Also die ganze Zeit über. Aber sie können halt mit den verschiedenen Umgebungen experimentieren. Und wie gesagt, wenn Sie irgendwann aufhören, darauf zu achten, dass es halt ein furchtbar brutales Spiel ist, wird es ein Puzzle-Game. Also, dass Sie in vielerlei Hinsicht Sie müssen sich den freischießen, aber es gibt halt Hindernisse, die Sie irgendwie kreativ umgehen müssen mit den Möglichkeiten, die Sie haben. Das ist jetzt nicht so kreativ gewesen. Ja, ich weiß, aber da ist was im Weg. So.
So, jetzt kann ich den halt so platt machen, oder? So. Das trifft mich dann meistens selbst, aber da muss man nicht aufpassen. Also funktionieren Shooter bis heute. Nur heute wird die Grafik besser. Sie sehen hier die Texturen, das kann man sich in dem Einzelnen anschauen. Gibt es Normal Maps und gibt es dynamisches Licht? Jawohl, haben wir alles. Dynamische Schatten haben sie. Also sehr viele der grafischen Aspekte. Half-Life war seinerzeit wegweisend. Inzwischen ist es natürlich ziemlich alt im Vergleich zu dem, was sie heute haben können. Aber als Spiel funktioniert es immer noch. Nicht speichern. Funktioniert es immer noch ziemlich gut. Far Cry bringt dann im gleichen Jahr diesen Open-World-Aspekt rein, dass sie sich gar nicht so linear also Half-Life 2 ist ein ganz klarer linearer Schlauch, durch den sie sich durcharbeiten. Far Cry wird die Welt öffnen, sie haben dann auch Dschungel und viel mehr Pflanzen, weil es einfach die Cry-Engine dort deutlich grafisch deutlich stärker Maßstäbe setzt bis heute. Crysis wäre dann auch so ein Spiel, was vor allem grafisch sich dann hervortut. Und Call of Duty ist noch so ein Titel, den hätte ich tatsächlich mitbringen können. Egal, Call of Duty, Modern Warfare. Das Interessante an diesem Spiel ist, dass wir sind noch in dem Military Setting, aber es geht weg von dem Weltkriegsshooter, eben Modern Warfare, also es geht gegen den Terrorismus. Es gibt eine starke Geschichte, also stark im Sinne des Genres der Military-Action-Filme, die halt sehr linear wird man durchgeführt. Manche sagen, es ist sogar ein Rail-Shooter, weil sie sich in so einem Schlauch bewegen und wenn sie den verlassen, heißt es so, kehre zurück, ansonsten hast du verloren oder du musst mir leider dein Level neu starten. Hier haben sie den Game-Movie. So, jetzt gibt es Also es gibt eine starke Geschichte, in der dann auch sie verschiedene Charaktere spielen. Es fängt schon damit an, dass sie die erste Figur, die sie spielen, wird erstmal hingerichtet. Das ist ja ungewöhnlich für ein Spiel, dass sie nicht, oder hinterher stirbt eine andere Figur. Sie sind nicht immer der unsterbliche Held, der sich da einfach durchballert, sondern sie müssen der Gesamtstory folgen. Diese Call of Duty nimmt dann 2007, nimmt das Form an. Na gut, das ist hier der Übungslevel und so weiter. Ich habe jetzt leider zu wenig Zeit. Gucken Sie sich das mal an. Das ist wirklich so ein Spiel, was man zumindest mal zur Kenntnis genommen haben muss, auch wenn Sie Call of Duty nicht mögen oder das, was es geworden ist. Es ist vielleicht so, Call of Duty 4, Modern Warfare und dann Modern Warfare 2 sind dann so die wichtigen Meilensteine. Und dann haben Sie halt festgestellt, das ist ein Titel oder das ist eine Reihe, da kann man wirklich was rausholen. Und jetzt wird halt jedes Jahr wird so ein Spiel rausgehauen, die handwerklich in der Regel sauber durchgearbeitet sind mit so den typischen Quirks, die man hat und immer versuchen, das Genre grafisch zumindest weiter nach vorne zu bringen. Aber im Gameplay passiert nicht mehr viel, sodass man es inzwischen so natürlich auch so als eine Gelddruckmaschine sieht. Bioshock vielleicht noch 2007 zu nennen, aus Zeitgründen zeige ich das jetzt aber nicht mehr, was sich aus der System Shock-Tradition entwickelt. Eigentlich, also die Kritiker meinen, dass System Shock viel besser war und Bioshock so ein billiger Abklatsch, aber es funktioniert auf einer narrativen Ebene sehr stark und das werden Sie in Ihrem Studium sicher nicht noch erleben, weil es so oft zitiert wird. Also man kann ein ganzes Semester über Bioshock reden, die verschiedenen Aspekte. Vielleicht machen wir mal so ein Seminar. Das sind solche Titel, die in dem Genre der First-Person-Shooter dann doch sehr wichtig sind. So, das letzte Subgenre, was ich kurz anreißen will, sind die Tactical-Shooter. Nicht so sehr die Counter-Strikes, die taktische Elemente haben, sondern wirklich, wo Sie eine Truppe von verschiedenen Kämpfern kommandieren und sagen, ich übernehme jetzt seine Rolle oder seine, zum Beispiel so, sie müssen halt irgendwie das Diplomatenhaus befreien und dann müssen sie die richtig setzen, sagen, okay, der geht da rein, so eine richtige Taktik sich überlegen. Das wird dann fortgeführt in die Militärsimulation, wo dann ein Schuss halt reicht und sie sind raus. Das ist eben nicht die Idee, sie schießen sich ihren Weg frei, wie in dem üblichen Shooter, sondern hier hätte man es mit einem Genre zu tun, wo sie sich genau überlegen müssen, wer schießt wann, wohin, mit welcher Munition und bleibt in welcher Deckung. Das ist viel stärker wieder so ein Puzzle-Element, weil sie eben die Taktik sich überlegen müssen und gar nicht so sehr das, was wir bislang gesehen haben, so dieses typische Allmachtsfantasien von 14-Jährigen rein und alles niederkämpfen. Das differenziert sich aus in den 90er Jahren spätestens, dass es halt Spiele für die verschiedenen Geschmäcker gibt.
Es gibt die, wo eine halt ihre Allmachtsfantasien ausleben wollen und die Stärke der Waffe spüren. Und dann gibt es andere, wo man halt versucht, bestimmte waffenbasierte Berufsbilder nachzuvollziehen, wenn sie so wollen. Es gibt Jagdsimulationen, Polizei, hier ist ja eigentlich so ein Polizeisonderkommando-Einsatz. Das ist auch eine Form von Power Fantasy, aber die ist nicht so sehr auf die physische Überlegenheit, sondern hier geht es darum, dass sie klüger sind. Darauf basieren diese Spiele. Tom Clancy's Rainbow Six, kann ich mal schauen. Tom. Ist ja nur noch eine Reihe, die bis heute besteht. Hat aber viel weniger Fans als die normalen First-Person-Shooter. Wurde auch nie so richtig medial wahrgenommen. Jetzt kriegen wir erstmal die ganz lange Geschichte. Und das macht solche Spiele schwieriger hier vorzuführen, weil sie dann, also ist wie bei den DVDs, sie müssen erstmal hinkommen, dann muss man die Mechanik erklären. Das sind so Spiele, die entziehen sich dann dem Zugriff, da müssen wir die ganze Vorlesung zu halten, dass man erstmal einführt, um was es geht. Und jetzt können Sie sich das halt anschauen. Von der Grafik ist es halt typisch aus den späten 90ern. Aber Sie haben die Minimap, Sie haben halt Ihre verschiedenen Einheiten. Ich glaube, den Punkt habe ich allerdings auch übersprungen, wo Sie die kommandieren. Und Sie müssen jedem einzelnen Befehl geben. Wo geht der hin? Was soll er dort tun? Soll er warten? Soll er den Platz verteidigen? Soll er angreifen innerhalb der nächsten 3 Minuten? Und das macht es dann zu einem Tactical Shooter. Die Kernmechanik der Konfliktbewältigung ist natürlich das Schießen, aber Sie müssen auch mit Ihrer Munition anders umgehen. Das führt dann über Operation Flashpoint zu solchen Militärsimulationen, von denen ich auch schon gesprochen habe, wo das Militär entdeckt, damit können wir auch was anfangen, das kommt den Einsatzplänen viel näher als die Dooms und Unreal Tournaments dieser Welt und beauftragt entsprechend dann auch die Studios, solche Militärsimulationen zu entwickeln, und das verschmilzt dann miteinander. So, das ist wahrscheinlich wieder einer, der genau weiß, was er hier tut, weil er die Map schon 100 Mal gesehen hat und das auch als Einzelspieler durchspielen kann. So, also es ist ganz klar, es ist kein normales Taktikspiel, es ist schon ein Shooter, aber Sie müssen halt aufpassen, weil Sie nicht so eine Lebensleiste haben, die Sie dann durch das Drüberlaufen über eine Medizinbox dann wieder auffrischen können. Es gibt Unschuldige, die Sie befreien müssen, und wenn Sie die erschießen, haben Sie auch verloren. Also es ist keineswegs so, dass das dann Casualties sind, sondern das ist das primäre Spielziel, und das würden Sie verpassen, wenn Sie dann die Geiseln erschießen. So, und dann gibt es eben, bis heute läuft das Rainbow Six, es gibt so ein paar Variationen und eben auch die Arma 2, Arma 3 mit ihren entsprechenden Ablegern, die das taktische Moment des Shooters dann entsprechend betonen. So, ich mache an dieser Stelle Schluss. Zeit ist auch rum. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es weiter mit Rennspielen.